Hey Max, erinnerst du dich an die Snacks, die ich letztens zum Spielabend mitgebracht habe? Die hätte ich gern zurück.
Ich würde, glaube ich, gerne Freundschaft schließen. So, sorry.
Abgelehnt.
Oh no, das ist dann Gegenfeld zurück.
Und mit diesem kleinen Insider, herzlich willkommen da draußen, ihr ritterlichen Recken, bei Boardgame Bravery mit einer lang angekündigten Folge. Denn heute schauen wir uns das sehr unterhaltsame King Arthur an. Eins meiner Favoriten, muss ich sagen.
Falls ihr im Hintergrund leises Wimmern hört, das bin ich.
Wobei, Max, wir haben gerade gestern doch noch eine Runde gespielt. Und ich wage mal zu behaupten, da war es ein bisschen versöhnlicher, oder?
Ja, das Spiel hat sich nochmal Mühe gegeben, von mir nicht allzu scheiße gefunden zu werden. Also ja, doch. Aber dazu später in den Details noch mehr.
Sehr schön. Ja, und wir werden für diejenigen unter euch, die uns vielleicht zum ersten Mal hören, wir besprechen hier in jeder Folge ein Spiel bis ins Detail, von vorne bis hinten, von Mechaniken und versteckten Metaphern bis hin zur Story. Alles, was in unseren Augen irgendwie wichtig und erwähnenswert ist, wird hier über King Arthur gesagt werden. Ich bin sehr gespannt, wie es wird, aber ich glaube, dass das echt uns nochmal gut getan hat, dem Spiel nochmal eine zweite Chance zu geben, gerade vor kurzem. Sonst wäre das, glaube ich...
Ja. Deiner Frau nicht.
Ja, genau, meiner Frau nicht. Meine Frau ist quasi diesmal in die Rolle geschlüpft, die bei unserer vorletzten Party du innehattest. Also wenn ihr unsere älteren Folgen gehört habt, dann kennt ihr diesen Running Gag ja mittlerweile schon. Max und King Arthur ist so eine kleine...
Hassliebe, nennen wir es Hassliebe.
Ja, so kann man es sagen. Aber ich glaube, dass wir heute dem Spiel, oder dass du, ich sowieso, aber du dem Spiel heute sowieso noch ein bisschen mehr abgewinnen kannst vielleicht, als es bisher der Fall war.
Ja, da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, was das angeht.
Max, bevor wir inhaltlich hier aber irgendwas machen, habe ich einen kleinen Community-Teil einzuschieben. Denn die liebe Stefanie hat sich bei uns gemeldet, eine unserer HörerInnen, und hatte nicht nur sehr nettes Feedback für uns bereit, sondern hat sich freundlicherweise auch bereit erklärt, uns Zugriff zu gewähren zu ihrer Spielesammlung. Denn die liebe Stefanie, ganz viele Grüße von uns an der Stelle, die ist im Besitz aller Spiele des Jahres und ich glaube auch aller Kennerspiele des Jahres seit der ersten Verleihung bis heute in die Gegenwart. Ihr hattet es in unserer letzten Folge vielleicht schon gehört. Einige dieser Spiele sind heute echt nicht mehr für einen bequemen Preis zu haben, sondern sind relativ in die Höhe geschossen. Also an der Stelle ganz, ganz liebes Dankeschön für dieses Angebot, auf das wir wirklich sehr, sehr gerne zurückkommen werden in Zukunft. Das ist für uns wirklich eine sehr große Hilfe, hier diesen kleinen Geschichtsexkurs auch konsistent hier durchzuhalten.
Ja, das definitiv dicken Daumen hoch von uns dafür. Und wir freuen uns da auf jeden Fall drauf und freuen uns, dass euch das Format natürlich scheinbar auch gefällt. Das ist ja auch immer nicht gegeben, wenn man sowas Neues, sich eine neue Idee einfallen lässt, ne?
Ja, das finde ich auch allerdings. Also unsere Wiedergaben sind auch ganz anständig gewesen für die Folge. Also scheint das gut anzukommen. Das freut uns natürlich sehr.
Definitiv, wir haben ein gutes Format entdeckt, Jascha.
Genau.
Ausgezeichnet.
Historisch gesprochen könnte man King Arthur tatsächlich auch als ein Retro-Spiel einordnen, denn das Spiel kam 2003 raus, also jetzt vor ziemlich genau 20 Jahren. Den Monat könnte ich nicht genau sagen, aber das kommt ja wie gerufen, dass wir jetzt ausgerechnet hier drüber sprechen. Richtig schön.
Zum 20-jährigen Jubiläum, ist das nicht wunderschön? Ich tauche einfach mal direkt in die harten, kalten Fakten, so hart wie unser Schwertstahl, ein. Das Spiel, hast du ja gerade schon gesagt, ist 2003 rausgekommen und ist unter unserem allseits bekannten Ravensburger Verlag erschienen. Ich glaube, es gibt keinen da draußen, der als Kind mit Brettspielen in Berührung gekommen ist und nicht mit dem Ravensburger Verlag zu tun hatte. Also kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, das denke ich auch.
Irgendwer drumherum gekommen ist.
Ja, diese blaue Ecke, die ist bekannt auf den Spielekartons.
Ja, war für meine Eltern früher auch tatsächlich ein ausschlaggebender Punkt, Spiele zu kaufen. So, sie sind von Ravensburger, die müssen gut sein.
Ich habe mich gerade letztens mal gefragt, ob die wohl mit so klassischen Brettspielen mehr verdienen oder mit so Puzzles. Weil als ich letztes Mal hier bei uns in Bremen auf Shoppingtour bin, wir haben hier in der Nähe tatsächlich auch so einen Ravensburger Store.
Ach was, echt?
Ja, wirklich. Aber das sind, glaube ich, wirklich nur so die Bestseller. Also so richtig, richtig vertieft gibt es da in wirklich Spannendes. Aber mir ist aufgefallen, wie wahnsinnig viele Puzzles es von Ravensburger gibt. Also ich könnte mir vorstellen, dass die schon fast, also den größten Teil vom Vertrieb ausmachen mittlerweile, weil so richtige Kennerspiele, die in der Szene auch gefeiert werden von Ravensburger, weißt du da mehr als ich oder ist das eher die Ausnahme?
Ich würde fast sagen, dass das eher in Kategorie Ausnahme fällt. Also ich persönlich habe zumindest jetzt keine großen Kennerspiele auf dem Schirm, die da von Ravensburger sind. Aber das ist auch wieder, Achtung, nur mein subjektives Spektrum. an Dingen, die ich kenne. Also wenn ihr da draußen mehr wisst und sagt, was, nein, dieses, jenes, welches Kennerspiel ist doch von Ravensburger, wie könnt ihr das nur vergessen? Schreibt es uns als E-Mail und heute die Folge in die Kommentare irgendwo hin, dass wir unseren Horizont dahingehend erweitern können. Ne?
Ganz ja, wichtig. Das wäre auf jeden Fall spannend. Aber für mich war Ravensburger echt immer so der Familienspiele-Herausgeber. Ja,
definitiv. Und das, was du sagtest mit den Puzzeln, ist auch ein ganz klarer Fakt. Also, wo du es jetzt gerade gesagt hast, fällt mir das ja da auch wieder wie Schuppen von den Augen. Ne? So, ja klar, Ravensburger, Puzzle, 3D-Puzzle, dieses Puzzle, jenes Puzzle, welches Puzzle, der Bekannte von mir war ganz hyped. Die hatte dann auch diese 3D-Puzzle, wo du dann irgendwie die Sphinx oder die Pyramiden von Gizeh oder, keine Ahnung, die Freiheitsstatue mit 3D gepuzzelt hast.
Ja, finde ich sehr, sehr cool, muss ich sagen.
Ich auch, aber hat man einfach nie Platz für. Ist einfach so.
Jetzt mittlerweile, seit wir nicht mehr zu Hause wohnen, mein Bruder und ich, hat mein Vater sich oben seit einigen Jahren so eine Man-Cave, würde man heute im Internet sagen, da eingerichtet. Nein, Quatsch, da ist eigentlich alles wie vorher. Er hat da nur so einen großen, so eine große Spanplatte jetzt neuerdings hingestellt. Hat sich so einen improvisierten Tisch da errichtet, auf dem er puzzelt. Und zwar hier die richtig, richtig fetten Puzzle mit, wie viele Teile können die haben? 1000 plus. Finde ich ganz spannend. Ich kann mir vorstellen, dass das richtig meditativ ist.
Ja, das auf jeden Fall. Also Puzzeln macht auf jeden Fall mega viel Spaß. Ja. Muss man einfach so sagen. Und wie du schon sagtest, ist sehr, sehr meditativ.
Ja, ich erinnere mich irgendwie als Kind oder Jugendlicher hat das irgendwie so seinen Reiz verloren, aber jetzt kommt es bei mir gerade wieder. Vielleicht werde ich alt.
Und ganz kurz eben einmal, das größte Puzzle der Welt derzeitig stand 2021, wenn ich das richtig gesehen habe, sind 54.000 Teile.
Oh, Trivia-Time hier. Cool. Ja,
also Alter, das ist ja schon riesig. Mal so reingepuzzelt. Ich habe es jetzt gerade mal bei uns nebenbei gegoogelt. Weil ich das wissen wollte.
On fire hier mit deinen Wortspielen.
Ja, die kommen einfach so raus, diese Worte. Sie fügen sich passend ein.
Kannst du auch zu King Arthur überleiten von Puzzle?
Warte. Nee. Wir sind ein Teil der Legende in diesem Spiel, so.
Genau.
Besser wird's nicht mehr. Das Game Design, das ist von Rainer Knizia und das ist ein deutscher Spieledesigner gewesen, was man bei King Arthur jetzt im ersten Moment, finde ich persönlich zumindest, nicht erwartet, weil es ja dann doch eher eine britisch angehauchte Legende dahinter ist, ne? Mit König Artus und dem ganzen Tafelrunden Brimborium drumherum.
Wobei, da werde ich dir gleich im Storyteil Überraschendes zu sagen haben, weil ich als alter Germanist bin so ein ganz kleines bisschen mit der Artus-Epik vertraut und ich glaube, wenn du deine Freundin, die liebe Mona, da einmal zu befragst, dann kriegst du quasi hier Privatvorträge Stunden über Stunden, weil das ist ja genau ihr Fachgebiet, glaube ich.
Ja, das könnte durchaus angehen, aber ich so für mich als Nicht-Germanist war es immer britisch verortet und ist auch gar nicht so überraschend, wenn man sich die Geschichte von Rainer Knizia mal anguckt, der war eine lange Zeit auch in Großbritannien ansässig, also würde ich da so einen gewissen Einschlag irgendwo vermuten, ist aber auch noch ein aktiver Spieledesigner, der viel jetzt mit IP-Spielen zu tun hat, also Harry Potter, Herr der Ringe, 3 Fragezeichen, überall, wo man eine Lizenz drüber gelegt hat, da hat er irgendwo teilweise auch mitgerührt an vielen Sachen. Auch unter anderem, weil wir es gestern auch selber hatten, das Thema, ein elektronisch unterstütztes, verrücktes Labyrinth hat er mitgedesignt. Mhm. Da bin ich nicht in die Tiefe gegangen, aber ich fand es trotzdem sehr, sehr interessant, dass unsere Kindheitsklassiker dann doch wieder irgendwo an vielen Stellen nochmal angepackt werden. No? Mhm. Und mir ist bei der Recherche auch ein Spiel aufgefallen, Jascha, was wir unbedingt deiner Sammlung im Speziellen hinzufügen müssen. Das King Arthur Card Game. Das müssen wir definitiv hinzufügen. Aus einem ganz, ganz einfachen Grund eigentlich, nämlich das finde ich unglaublich beeindruckend. Ein großes Kompliment raus an Rainer Knizia für diese Idee. Du gehst bei einem Kartenspiel, hast du es ja häufig so, dass einfach nur beigegangen wird, so, ja, ne, okay, wir machen das Spielprinzip vom Brettspiel jetzt halt als Kartenspiel, fertig aus, Nikolaus. Nee, die sind dann einen Schritt weiter gegangen. Im King Arthur Card Game spielst du nicht wie im normalen King Arthur. Da drum, wo ich dir schon so ein bisschen Storyteil jetzt ein bisschen vorwegnehmen muss, wer der neue König Englands wird, wie man die Sage ja auch kennt, sondern du bist schon einen Schritt weiter. Der König ist gekrönt und die Spielenden spielen darum, wer die rechte Hand des Königs wird.
Aha.
Und das finde ich ultra interessant, dass man da so weit gedacht hat und gesagt hat so, ja, okay, mache ich halt jetzt eine Nachfolgestory, ne?
Ja, ist schon cool hier, Legacy Mode bei King Arthur quasi.
Aber wirklich, und für so ungefähr 18 Euro, finde ich, ist das auch gar nicht so der Preishammer, wo ich jetzt sage so, oh nee, das gebe ich für so einen netten Gag jetzt irgendwie nicht aus. Das wäre mir schon den Gag wert, sag ich mal.
Ja, sehr schön. Das hört sich gut an.
Ja, das wollte ich nochmal dazu loswerden. Jetzt springen wir aber wieder zurück in den Faktenteil. Artist ist unser aus der letzten Folge bekannter Frank Vohwinkel, ne? Auch Hase und Igel, Halligalli, viele Exit-Spiele vom Kosmos Verlag. Wir haben ihn im letzten Durchlauf schon beleuchtet, hört also auch auf jeden Fall in die letzte Folge mit rein. Ne? Hase und Igel, Retro-Format. Ist cool, ist geil, müsst ihr reinhören. Und mir gefällt der Stil von King Arthur tatsächlich auch sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich finde es schon geil.
Ja, nee, bin ich voll bei dir. Also gefällt mir optisch sehr, sehr gut das ganze Spielfeld. Aber mehr im Look-and-Feel-Part.
Das definitiv, da springen wir dann später rein. Ja, King Arthur kannst du halt so relativ schlecht noch kaufen, muss man dazu sagen. Also das müssen wir gleich vorwegnehmen für euch. Die meisten Sachen kriegt ihr gebraucht. Gebraucht liegt so ungefähr bei 40 Euro. Ich habe aber auch Angebote gefunden, wo die Leute teilweise 70 für ein vollständiges King Arthur haben wollten aus 2003. Also das nimmt schon wieder diese klassischen ist alt, wollen die Leute haben, Preisdimensionen an. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber es gab ja auch glücklicherweise Neuauflagen vom Ganzen. Ne?
Genau, wir haben hier tatsächlich direkt vor mir steht das Original von 2003. Und ich habe gestern ja einmal so eine kleine Google-Recherche gemacht und das war echt ein Kassenschlager, ne? Also war mehrfach ausverkauft und also damals auch schon sehr gefragt. Und ich muss sagen, wenn ich mich so daran erinnere, ich war damals 13 Jahre alt. Ich erinnere mich auch noch genau an diesen TV-Werbespot damals. Den konnte ich allerdings leider nicht mehr finden. Ich habe gestern da gesessen und eine Stunde auf dem Handy nach diesem Video gesucht und nicht finden können. Aber dieses Prinzip, dass es elektronisch unterstützt ist und dass du da quasi, also jetzt aus heutiger Perspektive kann ich das ein bisschen besser einordnen, du hast ja quasi so einen elektronischen Dungeon Master, ne?
Merlin.
Genau, wir haben
Stil echt natürlich.
Richtig, also wir haben da so eine Sprachausgabe und das hat mich damals so als 13-Jähriger, fand ich das mega cool, so von wegen, ist das noch Brettspiel oder hat das schon so Videospiel-Allüren irgendwie? Also für mich damals richtig exotisch und ich glaube, das hat mit Sicherheit auch dazu beigetragen, dass das so ein Renner geworden ist, weil das war einfach mal was ganz anderes zu der Zeit.
Ja, da tippe ich auch auf jeden Fall drauf, dass das definitiv mit einer der ausschlaggebenden Punkte gewesen sein wird.
Mhm.
No, also da, das würde ich so unterschreiben.
Sehr gut.
Genau, aber wie gesagt, es gibt halt eine Neuauflage, die ist von 2000, jetzt muss ich mir eben gerade selber überlegen.
Ich glaube 2013 vielleicht sogar.
14.
So 14, okay.
14, genau. Also die Neuauflage ist von 2014, das heißt, ihr habt noch die Chance, euch ein cooles Exemplar von King Arthur zu sichern. Die liegt so ungefähr bei 35 Euro, ist aber auch schon echt schlecht verfügbar. Also wenn ihr wollt, dann jetzt, wie man so schön sagt. Kleiner, aber feiner Unterschied im Gegensatz zu unserer coolen alten Version. Spielt ihr das Ganze mit dem Smartphone. Das ist die Smartplay-Version von Ravensburger. Das ist halt auch so schon der einzige Basic-Unterschied. Das Material sieht an einigen Stellen ein bisschen anders aus. Ich sehe gerade, es sind Würfel mit integriert plötzlich. Aber ansonsten bewegen wir uns da in einem relativ ähnlichen Rahmen, was das Ganze angeht. Und der Spielplan ist kleiner. Das finde ich auch ein bisschen schade.
Ist das nicht total krass, wenn man so überlegt? Ich habe es gerade gesagt, ne, damals hattest du diese Sprachausgabe und warst davon total begeistert. Und heute hast du einen Computer in der Hand, der leistungsfähiger ist, als ein Desktop-Rechner zur damaligen Zeit war. Und,
ja.
Und hast da hier eine App und das ganze Pipapo. Ist schon krass, was für ein Entwicklungsschritt in der Zeit passiert ist. Echt irre.
Ja, auf jeden Fall. Also ne, in der Technik ist ja ein Jahr so viel Fortschritt wie, keine Ahnung, wie viele Jahre vorher. Ne? Also das ist ja schon echt gestört, was wir da teilweise in einem Jahr für einen Fortschritt haben. Ich beobachte ja auch die ganze VR und Gedönst, Spielebranche da so ein bisschen, weil mich das super interessiert, dass man dann halt irgendwie mal irgendwann, so hoffe ich ja, dass ich das noch erlebe, diese Full-Dive-Spiele hat, wo du dich quasi komplett einmal reinklingst und dann out of order bist und das Spiel in das Spiel eintauchst. Ich habe die leise Hoffnung, dass ich das vielleicht nochmal erlebe. Also wenn ja und so eine Konsole kommt getestet raus, dann werde ich dafür auch im Zweifel eine Hypothek aufnehmen müssen.
Kann man sich dann schon mal leisten.
Ich sterbe, will ich das probieren.
Dafür hast du dann wahrscheinlich ein schönes Haus in deiner, in deinem Metaverse.
Korrekt.
Und ist gleichzeitig auch ein NFT.
Siehst du? Das ist alles top geplant und perfekt angelegt.
Ah, ja, ja, ja. Ich sehe da keinen Grund zur Sorge.
Nee, ich auch nicht. Überhaupt nicht. Nicht besorgniserregend. Nee, aber wie gesagt, das soweit so zu King Arthur. Vorwarnung, wenn ihr euch das alte King Arthur holt, ihr braucht dafür sehr viel Platz für die Karton. Nicht für das Spiel an sich, das ist recht kompakt gehalten, aber für den Karton braucht ihr sehr viel Platz.
Ja, stimmt. Das ist wirklich ein ungewöhnlich großes Paket, was man da bekommt. Max, bevor ich zum Storyteil gehe, also wenn du dir vorstellst, ich als 13-Jähriger bekomme dieses Spiel, habe überhaupt keinen erweiterten Einblick so in die Brettspielewelt, habe keine Ahnung, was Pen and Paper zum Beispiel so ist. Aber von dem heutigen Standpunkt, wenn man dieses Spiel sich nochmal zu Gemüte führt, da merkt man erstmal, was man da eigentlich hat. Denn ich würde sagen, King Arthur ist im Grunde genommen ja fast so ein kleines Pen and Paper, wenn man so will. Also da sind sehr viele Elemente drin, die einen an solche Spiele, an Dungeons and Dragons erinnern zum Beispiel. Also wir werden ja gleich bei den Mechaniken noch mehr ins Detail gehen. Aber du hast zum Beispiel immer so vorgefertigte verschiedene Charaktere, die da mit dir sprechen. Es gibt auch so um das Spielfeld verteilt, hast du ja so kleine Charakterporträts mit einer Ziffer dran, dass du immer an dem kleinen Display erkennen kannst, wer da jetzt gerade zu dir spricht. Dann hast du halt die Möglichkeit, da Ausrüstung irgendwie zu erwerben. Und du hast auch so Aktionsmöglichkeiten, die sehr an Pen and Paper erinnern. Ne? Also du kannst auf verschiedene Arten reagieren. Also ein kleines RPG als Brettspiel. Und ja, wie gesagt, also heute ordnet man das in einem ganz anderen Zusammenhang irgendwie ein, was man als Kind vielleicht noch nicht so gesehen hat oder als Jugendlicher.
Ja, man weiß es vor allen Dingen für die damalige Zeit zu schätzen, ne? Also ich bin ja immer wieder beeindruckt, was da halt für einen Aufwand und für einen technischer Standard im Endeffekt hintersteckt für 2003. Ne? Also 2003 ist 20 Jahre her und da hattest du ein Spiel, was mit dir kommuniziert und was auf dich eingeht und reagiert.
Ja, genau.
Das war ja noch viel geiler, fand ich.
Auch mit, ja. Ich wollte eigentlich bei unserer Runde gestern noch mal zählen, wie viele Sprecher und Sprecherinnen da irgendwie mitgewirkt haben. Weil das sind auf jeden Fall, ist es nicht nur eine Person. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Burgfräulein, dass das derselbe Sprecher ist wie der Typ auf der Burg, der einfach nur ganz, ganz schlimm die Stimme verstellt. Also da musste ich gestern sehr drüber lachen, als das Burgfräulein ankam, so, oh, zu Hilfe! Das fand ich sehr gut. Musste ich lachen.
Ja, das war schon nicht schlecht, das stimmt.
Also vielleicht hat man da dann doch ein bisschen Geld gespart, aber vielleicht ist es auch ein absichtlicher, witziger Effekt. Aber auf jeden Fall hast du echt recht, da steckt echt mehr drin, als man zuerst denkt.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist so 100% so. Ja, das war aber für mich schon so der Faktenteil. Also da würde ich den Stab jetzt an dich übergeben.
Dann tauche ich mal ein bisschen in die Story ein. Wie gesagt, deine Freundin, die Expertin für Mittelalterliteratur, die könnte da einiges erzählen. Und tatsächlich ist es nämlich so, dass dieser ganze Artus-Stoff zwar in Britannien angesiedelt ist, aber im Grunde genommen ein großes Phänomen in Westeuropa war. Also vor allem im Englischen, im Französischen und im Deutschen gab es mehrere so große Artus-Romane unter anderem. Im Deutschen ist zum Beispiel ganz bekannt Der Iwein von Hartmann von Aue. So ein Versroman, in dem es um eben den Ritter Iwein geht, der zur Tafelrunde gehört. Und ich glaube, die Materie für diesen ganzen Stoff, also diese ganze Sagenwelt, stammt aus der Region der heutigen Bretagne, wenn ich mich nicht irre, also dem Norden von Frankreich. Die Bretagne heißt im Übrigen auch so, weil die mal zu Britannien gehörte. Also die Briten hatten das unter ihrer Verwaltung. Und ich glaube, dass da dieser Stoff irgendwie mal seinen Ursprung genommen hat aus der Sagen- und Legendenwelt und dann immer wieder neu übersetzt und neu interpretiert wurde. Und es war quasi so das erste Franchise, was es so gab im Mittelalter. Also das war von Britannien bis nach Deutschland an die Höfe irgendwie bekannt und wurde da fleißig rezipiert. Also eigentlich ganz spannend. Und große Überraschung bei King Arthur selbst, wenn du dir jetzt die Anleitung nimmst und da ein bisschen drin rumschmökerst, da gibt es in dem Sinne gar keine große Story. Na, also da siehst du, wie groß die Beliebtheit dieser Sagenwelt ist. Man geht davon aus, dass die SpielerInnen das schon irgendwie kennen werden, ne? Mit König Artus und dem Schwert aus dem Stein ziehen und dann König von England werden und so weiter und so fort. Ne? Und Merlin hat man vielleicht auch spätestens über Walt Disney schon mal irgendwie was von gehört. Also die Bekanntheit von dieser Legende, die ist halt Wahrscheinlich ähnlich wie bei Hase und Igel mit der Fabel, wird da vorausgesetzt, dass man das schon irgendwie kennt. Wir haben keinen separaten Storyteil bei King Arthur.
Nee, das stimmt. Das, das wird da echt klassisch vorausgesetzt. Bis auf diese kleine erste Einleitung, die man von Merlin da bekommt, dass man losziehen soll, gibt es da wirklich nicht viel, viel mehr Erklärung zu.
Ja, das finde ich auch super angenehm, ne? Es gibt nicht groß irgendwie Exposition, dass du lange da ihm zuhören musst und rumsitzen musst, sondern wenn das Spiel anfängt und man da seine ersten Einstellungen macht, wie viele SpielerInnen mit dabei sind, dann gibt Merlin einem eben so einen kurzen Exkurs, ne, hier von wegen, jetzt geht's los, ne, hier, wer wird König von England, sammel Ruhm, sammel die und die Items, ne, darauf kommt's an, wir müssen uns ausrüsten, wir brauchen ein Pferd, eine Lanze und eine Rüstung und dann müssen wir Ruhm sammeln, indem wir, ja, Aufgaben erfüllen, klassisches Questen sozusagen. Und wer dann zuerst einen gewissen Wert erreicht hat, eine bestimmte Anzahl an Ruhmespunkten, der kann zu Merlin zurückkehren und sich zum König von England krönen lassen. Das Spaßige bei der Sache ist, dass einem nicht genau transparent gemacht wird, wie viele Punkte man denn jetzt eigentlich braucht. Na, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es in der Anleitung irgendwo steht. Aber wenn du so wie wir einfach sagst, komm, ich lese mir nur die Bedienung des Spiels durch und dann will ich mir den Rest selber erschließen, dann kannst du das wirklich erkunden. Also wirklich wie ein Pen and Paper oder fast auch schon so ein bisschen wie bei einem RPG im Videospiel. Irgendwie, du kannst wirklich von Ort zu Ort, du kannst schauen, wie du dein Ziel erreichst, ganz frei. Also das bietet wirklich so ein, fast schon so ein Open-World-Gefühl, habe ich dabei bekommen.
Ja, das stimmt schon. Wobei in der Anleitung tatsächlich relativ klar und deutlich beim Spielziel steht, dass du beim kurzen Spiel 30 oder mehr Siegpunkte brauchst. Ruhmespunkte heißt es ja. Und beim langen Spiel, was wir gespielt haben, meistens 40.
Ach, guck mal, okay.
Also das ist explizit mit bei den Spielzielen aufgeführt, um dir zu erklären, wie du das Spiel gewinnen kannst.
Ich glaube, ich habe bei meiner ersten Partie mir das nicht so weit durchgelesen. Ich bin, glaube ich, einfach so drauf los. Und wir hatten ja in einigen Folgen schon vorher mal angekündigt, wir beide sind ja eher so der Spielertyp ausprobieren und gucken, was das Spiel so hergibt, anstatt sich jede Option im Vorfeld schon mal durchzulesen. Also wenn es was zu entdecken gibt, dann finde ich, ist so organisches Entdecken und sich bewegen in der Welt das Schönste, was man eigentlich haben kann. Ja, ich finde dazu passend, dass Merlin eben so der Geschichtenerzähler ist hier bei King Arthur und einem einfach immer wieder erzählt, was gerade so passiert, was Sache ist und man eben auch andere Charaktere trifft, die einem ihr Leid klagen und Bitten haben und Quests einem mitgeben. Da hört man einfach sehr gerne zu und lässt sich so ein bisschen mittragen. Also es fühlt sich alles sehr, sehr immersiv an. Ja, in dem Sinne erlebst du gar nicht eine vorgefertigte Story, sondern es ist, ne, wie gesagt, fast schon wie so ein Videospiel. Du schreibst deine eigene Story durch deine Entscheidungen. Ne? Wo gehst du hin? Mit wem redest du? Wie verhältst du dich den Leuten gegenüber?
Das muss ich auch sagen, das fand ich auch bei unserer Spielsession gestern zum Beispiel auch sehr, sehr beeindruckend, weil es mir da wirklich bewusst aufgefallen ist, dass dieses Spiel mit diesen Ruhmespunkten tatsächlich auch guckt, wie du dich nach den Grundsätzen der Ritterlichkeit sozusagen verhältst. Weil ich erinnere mich da an diese Situation, wo du einen massiven Ruhmverlust erhalten hast, weil du einfach mal gedacht hast, ey, der Typ, der geht mir hier auf den Geist, der Burgherr, der will mir das nicht geben für einen günstigen Preis, also hau ich dem jetzt einfach auf die Nase. Du hast das bekommen, was du wolltest, aber du hast dafür ordentlich Ritterlichkeit eingebüßt.
Ja, das stimmt, genau. Also es kommen im Verlauf dieses Spiels ganz viele kleine Teilstories eigentlich bei rum. Also wie viele Anekdoten wir jetzt alleine schon hier zu viert mit zwei Partien gesammelt haben, wie wir uns einen abgelacht haben über manche Ereignisse, auf die wir mit Sicherheit später nochmal zu sprechen kommen. Das ist, finde ich, die wahre Stärke und der große Mehrwert bei King Arthur. Ne, dass am Ende einer das Schwert aus diesem Stein zieht und dann der König ist, ja, ne, gehupft wie gesprungen, ne, das weiß man im Grunde genommen. Aber was einem auf dem Weg dahin alles so für absurder und auch spannender und liebenswerter Kram passieren kann, das ist wirklich das Schöne. Die Story schreibt sich beim Spielen, ne, wie ein Pen and Paper im Grunde.
Ja, das auf jeden Fall. Also da kann ich nur bestätigen, das ist wirklich beeindruckend teilweise, was da für eine Tiefe hinter diesem doch recht simplen Spiel steckt, weil es ist halt nicht so alt, nicht so neu so.
Ja, da hast du recht, ne? dass man dafür für dieses Alter schon so viel Freiraum da gegeben hat, finde ich auch sehr cool. Und ich leite jetzt mal zu dir zum Mechanikteil über. weil das schon so ein bisschen in die Richtung geht. Aber ich finde halt auch cool, was das Storywriting angeht, dass du auch gar nicht die volle Kontrolle hast. Ne? Also du wirst uns ja gleich noch ein bisschen was über die Aktionen mit Sicherheit erzählen, was man da genau machen kann, wie man auf Begegnungen reagieren kann. Aber es bleibt immer unvorhersehbar. Also das, was bei zwei SpielerInnen vor mir geklappt hat, das muss nicht bei mir genauso funktionieren. Also es kann sein, dass NPCs auf mich ganz anders reagieren, wenn ich versuche zu verhandeln oder wenn ich aggressiv auftrete. Ja, ne? Das kann sein, dass ich eine ganz andere Teilstory sozusagen erlebe als die Kollegin vor mir. Und dann würde ich sagen, Max, mach du doch mal mit dem Mechanikteil weiter.
Ja, das mache ich doch glatt, weil irgendwie müssen wir das Spiel auch spielen, ne?
Genau.
Das finde ich, muss ich sagen, an dem Spiel halt das beeindruckende Besondere, wie man so schön sagt. Es läuft komplett über Figur anfassen und Aktionstasten drücken. Es ist wundervoll. Ihr habt eine Map, einen Spielplan mit einem großen Stein, in dem stilecht Excalibur steckt, wenn ihr die ganz alte 2003er Ravensburger Fassung euch anguckt. Und es ist einfach klasse. Man muss es einfach so sagen. Ihr habt auf dieser Karte verteilt 22 Orte, die ihr besuchen könnt insgesamt. Jeder Ort hat so seine kleinen Besonderheiten. Es gibt Dörfer, da könnt ihr Ressourcen bekommen. Es gibt die drei Burgen verteilt im Land. Dort bekommt ihr die jeweiligen Ausrüstungsgegenstände, die Jascha vorhin schon erzählt hat. Also das Ross, die Lanze und die Rüstung, die ihr zum Königsein braucht. Das heißt, ihr müsst einmal komplett über die ganze Karte tingeln, in Anführungsstrichen, um am Ende das zu bekommen, was euch den Sieg ermöglicht an der Stelle. Das heißt, ihr fahrt wirklich auf so eine Queste aus, um halt die Sachen einzukaufen. Ne? Shopping-Tour mal anders.
Shopping-Tour im Mittelalter. Shopping-Queen.
Genau. Nee, Shopping-King. Wir sind ja immer noch King Arthur, ne?
Shopping-King. Oha. Da haben wir doch gleich eine neue Serienidee.
Ich fürchte fast, da haben wir gerade mindestens drei Copyright-Anwälte am Hals. Im schlimmsten Fall. Nee, aber das ist, wie gesagt, 22 Orte, die ihr besuchen könnt. Und es ist einfach eine klasse Mechanik an sich. Ihr geht... Es ist alles durch Wege und Straßen verbunden und ihr geht von Ort zu Ort. Ihr nehmt also euren Ritter, stellt ihn dahin, fasst den Ritter an und dann gibt es diese Aktionstasten. Es gibt zwei Aktionstasten und 5 Reaktionsfelder, die ihr dann berührt. Und durch diese Spannung, die durch euren Körper fließt, wird dem Spiel signalisiert, was ihr machen wollt. Und das finde ich für 2003 einfach unglaublich cool, muss man einfach so sagen.
Ja.
Das ist halt das, was dieses Spiel so besonders macht.
Genau, du schließt den Stromkreis und das Spiel weiß dann, okay, du hast jetzt den roten Ritter mit der rechten Hand angefasst und mit der linken Hand zum Beispiel das Untersuchen fällt. Und die Informationen werden dann verarbeitet und das Spiel, ne, wie gesagt, der Dungeon Master merkt sich diese Info und zählt dann eben mit, was du so an Siegespunkten da erreichst, an Ruhm und so weiter und so fort. Also schon echt eine coole Idee für die damalige Zeit.
Ja, definitiv. Die Aktionstasten, die ich angesprochen habe, die sind für das Betreten des Ortes sozusagen relevant. Wollt ihr hier im Ort bleiben, was machen, also erkunden heißt es im Endeffekt, dann drückt ihr diesen Knopf und dann passieren halt die Dinge des jeweiligen Ortes. Das können sein, dass die Dorfbewohner euch Geschenke geben, weil ihr als stolzer Ritter das Dorf besucht. Das könnte auf dem Turnierplatz sein, dass ihr plötzlich gegen irgendwas kämpfen müsst. Ihr könnt in der Höhle ein Ungeheuer oder einen Drachen finden. Solche Sachen halt. Also der klassische Alltag eines Ritters sozusagen.
Kennt man ja.
Ne? Wollt ihr in dem Ort nichts machen, weil ihr eigentlich noch zwei Orte weiter wollt, dann könnt ihr den Button Nichts tun benutzen. Und da kommt so ein bisschen das Besondere dieses Spiels zum Tragen, nämlich die Soundsignale, die ihr kriegt. Es gibt 6 verschiedene Soundsignale, die da ertönen können und hier haben wir schon mal eins der wichtigsten. Wenn ihr so einen Vogelschrei hört, so diesen stilisierten Vogelschrei im Wald, dieses Kuckuck, dann dürft ihr weitergehen, weil dann seid ihr weiterhin an der Reihe. Hört ihr einen Glockenschlag, signalisiert euch das Spiel, euer Zug ist durch. Jetzt ist jemand anders an der Reihe. Das sind schon mal so die zwei wichtigsten Töne, die wir quasi zu hören bekommen, wenn wir nur mit diesen zwei Aktionsfeldern hantieren. Mhm. Jetzt habe ich aber noch was von Reaktionsfeldern erzählt. Seid ihr in einem Ort und irgendetwas passiert, sei es, das beste Beispiel ist, ihr habt eine kämpferische Auseinandersetzung mit einem anderen Ritter vor euch. Ihr wisst jetzt nicht, oh Gott, was mache ich? Also habt ihr 5 Reaktionsmöglichkeiten. Ihr könnt entweder versuchen, Freundschaft zu schließen, also mit dem Ritter diplomatisch zu verhandeln. Also nach dem Motto, wir sind ja eigentlich auf einer Seite, hey, hauen wir uns doch mal nicht auf die Mütze. Ne? Es geht aber auch mit Banditen oder mit witzigerweise auch Drachen. Drachen sind vernunftbegabt, wie es scheint, können mit sich reden lassen. Das nur mal so dazu. Mhm. Ihr könnt kämpfen, Plane, einfachste Möglichkeit, brauche ich nicht viel zu erklären. Ne? Kämpfen heißt kämpfen, gewinnen oder verlieren, das könnt ihr euch aussuchen, beziehungsweise das sucht das Spiel für euch aus. Ihr könnt den Rückzug antreten, das bedeutet, ihr müsst das Feld verlassen und könnt erst in der nächsten Runde wieder weiter reagieren und habt im Zweifel, je nachdem, was das Spiel euch halt noch sagt, im Zweifel weitere Nachteile. Ihr könnt auch versuchen, das Ereignis zu ignorieren mit einem Aktionsknopf. Das kann je nach Ereignis auch positive oder negative Konsequenzen haben. Das ist auch wieder dieser Dungeon Master Faktor, den er schon angesprochen hat, weil ihr nie genau wisst, was macht das Spiel jetzt mit meiner Aktion. Ich ignoriere dieses Ereignis jetzt. Das kann zum Beispiel, wenn ihr einen Ritter vor euch habt, der euch klassisch im Stil Ritter der Kokosnuss, ihr könnt meine Brücke nicht passieren, und du ignorierst ihn und versuchst dich dran vorbei zu sneaken, dass er dann sagt, jetzt reicht's mir aber, runter von meiner Brücke, und schiebt euch wieder das Feld zurück und schon seid ihr wieder da, wo ihr losgelaufen seid, und euer Zug ist im Zweifel vorbei und dann sitzt ihr da, toll, habt eine Runde verschwendet für nichts. Und dann gibt es zu guter Letzt noch die Geben-Option. Die braucht ihr natürlich auch, wenn ihr könnt zum Beispiel unterwegs Bettler treffen, die euch um Hilfe bitten für Vorräte oder für witzigerweise auch Waffen und Schilde. Aber das lassen wir mal außen vor, wofür ein Bettler sowas braucht im Zweifel. Es können auch holde Maiden in Nulten sein, die Hilfe brauchen. Oder es ist einfach nur, dass ihr dem Burgherrn, der euch das Ross verkaufen möchte, die 3 Schwerter geben möchte, die er dafür haben möchte. Weil wir haben nur 3 Ressourcen hier in diesem Spiel. Schwerter, Schilde und Vorräte.
Meine Lieblingssituation übrigens, wenn der Bettler kommt und sagt, ich bin ein armer Bettler, bitte gib mir ein Schwert. Oder bitte gib mir 2 Schwerter. Ich würde ein bisschen auf Distanz gehen und ihm dann das Schwert geben und abhauen, damit ich die Ruhmespunkte kassieren kann.
Definitiv. Weil, Jascha hat schon gerade ein ganz wichtiges Element in diesem Spiel angesprochen, die Ruhmespunkte. Alle eure Aktionen oder viele eurer Aktionen, nicht alle, aber viele, haben so einen gewissen Einfluss auf euren Ruhmeswert, den ihr habt. Verhaltet ihr euch ehrenvoll, wie ein guter Ritter in den Zeiten von Artus das tun würde, dann hört ihr einen aufsteigenden Harfenklang. Und der Musiker Jascha kann uns im Zweifel dann auch erklären, was aufsteigende und absteigende Harfenklänge sind. Ich bin der Meinung, es hören zu können, aber kann es nicht erklären vernünftig.
Da gibt's nicht viel zu erklären. Einfach so eine Abfolge von tiefen zu hohen Tönen oder eben umgekehrt. Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt mehr Musiktheorie dir erhofft hast. Ich glaube, es ist eine vollchromatische Abwärtstonleiter. Also einfach alle Halbtöne, die es gibt, einmal runter, so quasi.
Sehr, sehr gut. Also haben wir unseren Bildungsauftrag für heute auch erfüllt. Also, das sind die nächsten 2 der 6 Töne, die wir hier hören können. Der Harfenton aufsteigend oder absteigend. Aufsteigend logischerweise, ne? Ihr habt euren Ruhm gemehrt. Ihr seid dem Schritt etwas näher gekommen, Excalibur würdig zu sein. Die Harfe im absteigenden Ton. Naja, reden wir nicht drüber. Ihr habt euch nicht ritterlich verhalten. Ihr habt zum Beispiel einen armen Burgherrn in seiner Burg bedroht, damit er euch seine Lanze gibt.
Nicht nur bedroht, sondern auch verprügelt. Ich möchte betonen, dass ich im Alleingang diese Burg eingenommen habe und mir das Pferd geklaut habe.
Ich bin immer noch der Meinung, dass du einfach nur diesen armen alten Mann in seiner Burg im Thronsaal verhauen hast, bis er dir ein Pferd gegeben hat.
Wenn der so schlechte Leibwächter hat.
Man denkt ja vielleicht beim ehrenhaften Ritter nicht unbedingt als erstes daran, dass er alle einen Leibwächter gebrauchen könnte. Der Punkt Ruhm ist nämlich eine ganz, ganz wichtige Konstante. Zum einen ist es natürlich, wie wir schon festgestellt haben, eine Siegesbedingung. Ihr müsst euren Ruhm in den Landen der Bretagne gemehrt haben, damit das Volk euch als König akzeptieren kann. Und der Ruhm stellt auch gleichzeitig eure Stärke mit dar, in Kampfsituationen, in Verhandlungssituationen. Je nachdem, wie hoch euer Ruhm ist, sind eure Erfolgschancen höher. Es ist also wie ein Attribut oder wie ein Skill im Pen and Paper zu sehen. Mehr Ruhm, gleich mehr Erfolgsaussichten für irgendwelche Sachen, für Verhandeln, für Kämpfen. Das ist also auch wieder so ein ganz wesentlicher, interessanter Punkt. Wir starten alle mit 10 Ruhmespunkten, also ein Viertel der Arbeit ist schon geschafft beim langen Spiel. Check, ne, ist gut, 25% Zielerreichung. Aber es ist, wie gesagt, auch möglich, dass ihr Ruhm verliert durch Aktionen. Also immer mal so ein bisschen im Auge behalten, ihr könnt den Ruhm checken, auch genauso, dass ihr einen Stromkreis schließt, ihr fasst euren Ritter an und berührt ein Knöpfchen am Stein und dann zeigt euch der Stein eure Ruhmespunkteanzahl an. Das heißt, ihr könnt während des gesamten Spiels immer im Auge behalten, wer hat wie viele Ruhmespunkte, ne? Und könnt damit so ein bisschen planen, so, oh Gott, Jascha hat schon 40, der hat aber noch die Lanze nicht, dann heißt, ich habe noch Zeit, bis er die Lanze findet, dann kann er das Spiel gewinnen und König werden. Ne? Das gibt auch nochmal wieder so eine kleine Taktikkomponente, wo man allerdings nicht so viel gegen tun kann, weil man seinen Mitspielenden nicht irgendwelche Ereignisse um die Ohren hauen darf.
Ganz genau.
Genau, das waren so die 5 Reaktionsfelder, die wir da haben und was da dann halt mit passiert.
Genau, ganz schön übrigens, die, wenn man jetzt eine negative Reaktion zum Beispiel hat, irgendwie der Brückenwächter lässt mich nicht durch, ich kämpfe gegen den, obwohl meine Ruhmespunkte noch nicht so hoch sind und verliere dann. Dann kriege ich erstmal natürlich von ihm auch gesagt, ne, hier, hau ab von meiner Brücke. Da kann ich dann schon ungefähr draus verstehen, okay, ich muss meine Figur wahrscheinlich auch zurückziehen. Aber um das ganz deutlich zu machen, wird unten an dem Stein auf diesem kleinen Zahlenfeld, wird tatsächlich dann nochmal angezeigt, irgendwie die Zahlen 1 bis 5 sind das, glaube ich. Und die findet man am oberen Spielfeldrand dann auch, wo dann eben nochmal erklärt ist, was diese blinkende Zahl da jetzt bedeutet. Also das Spiel ist da sehr transparent und man hat die Immersion quasi gleich mit. Du kriegst nicht einfach nur gesagt, ziehe ein Feld zurück, sondern kriegst auch nochmal einen dummen Spruch gedrückt von diesem ollen Brückenwächter.
Das ist richtig, das ist definitiv richtig. Aber was ich sagen muss, was ich schon wieder interessant oder auch toll fand, war, dass wir auch beim Spielen wieder was Neues gelernt haben, weil wir auch wenn ich mich als kleinen Regelfan bezeichne, wenn es nicht mein Spiel ist, tue ich mir die Regeln halt nicht vorher komplett an. Gebe ich auch offen zu. Und wir haben wieder mal neue Regeln entdeckt und das war wieder total geil, weil wir da beide saßen mit unseren besseren Hälften so, what the fuck, das geht? Ne?
Das also stimmt.
Total gut. Ihr habt Ressourcen, und ihr dürft von diesen Ressourcenkarten, haben wir ja erklärt, ne, Vorräte, Schilde, Schwerter, dürft ihr maximal 8 Stück auf der Hand haben. Es sind verdeckte Ressourcen, ganz wichtig. Wir haben es offen gespielt immer, weil wir auch diesen Teil leider Gottes überlesen hatten. Aber naja, wir haben ihn gestern dann rausgefunden.
Wer hätte gedacht, dass ich mich nach 20 Jahren nicht mehr genau an die Regeln erinnere? Weißt, als wir das Spiel wieder ausgepackt haben, dachte ich so, oh, ich weiß noch, wie das geht. Wir brauchen nicht in die Regeln zu schauen. Und jetzt
ja,
das.
Ja, ja. Inneres Selbstvertrauen destroyed. Und von diesen 8 Handkarten könnt ihr mit den Ressourcen noch bestimmte Dinge tun. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ihr könnt zum Beispiel am Ende eures Zuges, wenn eigentlich der nächste Spieler dran wäre, könnt ihr 2 Vorräte aus eurer Hand abgeben, also aus euren Ressourcen abgeben, um direkt danach noch einen Zug zu haben. Das dürft ihr allerdings nur einmal pro Zug machen. Also ihr könnt im Endeffekt, wenn ihr genug Vorräte habt, immer 2 Runden nacheinander spielen. Und was wir sehr, sehr amüsant fanden, und da möchte ich tatsächlich euch auch gleich mal mit ins Boot holen. Wenn ihr 3 Schilde ausgebt, dürft ihr euren Ritter von dem Ort, wo ihr steht, direkt an einen beliebigen anderen stellen. Ihr müsst die Wege nicht beachten, ihr müsst die Reichweite nicht beachten, ihr müsst nichts machen. Ihr stellt ihn einfach von einem Ende zur Karte aufs andere. Und wir sind vom Schildhelikopter über Schildsurfer bis hin zu noch viel abstruseren Ideen gekommen, wie diese 3 Schilde mir bei der unglaublich schnellen Fortbewegung über die Karte helfen. Und ich möchte euch bitten da draußen, sagt uns, was eure Ideen für die bekloppte Reisemöglichkeit mit 3 Schilden ist.
Also seit Legolas mit dem Schild die Treppe runtergesurft ist, weiß man doch ganz klar, wie man sich mit 3 Schilden fortbewegt. Wenn das eine durch ist, legst du das zweite drunter und dann surfst du durch Britannien.
Auf ebener Fläche durch Britannien. Das klingt total logisch.
Na klar, ist halt sehr hügelig.
Aber ich wollte sagen, da bin ich mal gespannt, was ihr da so für Ideen zu habt. Also schreibt uns gerne irgendwo eine Nachricht mit irgendeiner abstrusen Reiseidee für Schilde in King Arthur.
Vielleicht sind das ja auch Vorfahrtsschilde und deswegen. Ha! Ja, wenn wir jetzt in einem Videospiel-RPG wären, dann wäre das irgendwie das mächtige Bollwerk des flinken Schritts oder so und das würde dann dein Bewegungstempo kurzzeitig erhöhen. Also, so ist das in meinem Kopf.
Oder die Teleportation.
Teleportationsschild. Die Schilde werden dabei zerstört.
Korrekt.
Ja.
Werden im Nether vernichtet.
Genau.
Zusätzlich zu den Ressourcen, Güterkarten heißen sie hier so schön, von denen es von jeder Art 15 gibt, also Spitzpass auf, ne? Es können auch Leute, wenn 2 Leute alle Schilde horten, sind keine Schilde mehr da, ne? Also aufpassen. So ein bisschen auch taktisch Ressourcen im Zweifel wegkaufen, wenn ihr gehört habt, dass euer Gegner, der kurz vorm Ende steht, irgendwie, keine Ahnung, 3 Vorräte braucht, um seine Lanze noch kaufen zu können, sollte man vielleicht gucken, dass man nicht mehr unbedingt die Vorräte zurückgibt, sondern die dann vielleicht hortet.
Oh ja, oh ja, fies.
Zusätzlich zu den Gütern gibt es aber auch noch Abenteuerkarten. Und da kommt dieser Punkto, was Jascha auch erwähnt hat, mit diesem Random-Quest-System so ein bisschen zum Tragen. Denn ihr habt die Möglichkeit, auf euren Abenteuern auch Verbündete zu treffen. Wenn ihr einen Ritter trefft und beeindruckt den, indem ihr den entweder total diplomatisch umgarnt oder ihm halt in klassischer Manier volles Pfund aufs Maul haut, dann kann es sein, dass diese Charaktere sagen, oh, ihr seid ein edler Ritter, ich schließe mich euch an. Und dann habt ihr einen Begleiter, das sind die sogenannten Abenteuerkarten. Diese Abenteuerkarten sind deswegen so interessant, weil sie zwar auch gegen euer Handkartenmaximum von 8 zählen, also diese Ressourcen auch belasten, aber diese Abenteuerkarten so für 2 bis 3 Ressourcen gelten. Mhm. Na, also ihr spart quasi Handkarten, indem ihr das zusammenpacken dürft damit. Ist tatsächlich bei einem geringen Handkartenmaximum von 8, finde ich, nicht zu unterschätzen, wenn man manchmal bedenkt, dass so ein abgedrehter Burgherr plötzlich 4 Schilde für ein Pferd haben will.
Ja, wenn du dich da nicht richtig anstellst. Das stimmt.
Das schadet dann manchmal nicht.
Was die Gefährtenkarten angeht, finde ich übrigens auch wieder sehr cool, wie das Spiel einem die präsentiert. Denn du hattest ja gerade schon gesagt, man kann, wenn man sich über das Spielfeld bewegt, Orte erkunden oder eben versuchen, möglichst passiv einfach weiterzugehen. Das bedeutet aber nicht, dass das immer klappt, weil gerade diese Ritterbegegnungen, diese Random Encounters quasi, die passieren, habe ich zumindest das Gefühl, vor allem, wenn man einfach nur schnell da vorbeigehen will. Und was das Spiel dann macht, ist, dass eine Stimme natürlich kommt, ne, von wegen so, halt, hier, du siehst aus wie ein erfahrener Ritter, hier kämpf gegen mich.
Halt, ich fordere dich zum Kampf.
Und du guckst unten auf die Zahl, ne, an dem Spielfeld, wer das gerade ist, und da steht erstmal einfach nur Ritter. Und wenn du dich dann entscheidest, irgendwie, okay, ich kämpfe jetzt gegen den oder so, dann konkretisieren die das, dann sagen die halt so Sachen wie, ich bin Lancelot der Mutige oder irgendwie so. Und dann ändert sich unten auch die Zahl in so einem zweiten Schritt und dann kannst du wirklich sehen, wer das ist und dass das potenziell so eine Abenteuerkarte eben ist, wenn du den besiegst, dass er dann mit dir kommt. Oder auch sie, ja. Ne? Das Burgfräulein kann auch mit dir kommen unter Umständen.
Definitiv.
Und das finde ich auch irgendwie
wobei
spannend.
Wobei wir auch sehr amüsiert festgestellt haben, dass das Burgfräulein ein bisschen guckt wie Hide the Pain Harold, dieses Meme.
Ja, das stimmt allerdings.
Das hat Jascha festgestellt und ich saß da und das ist so dieser Moment, du hast es einmal gesehen und du wirst es nie wieder vergessen.
Ja, aber
du sitzt da und denkst dir, oh Gott, das stimmt.
Stell dir vor, du bist ein Burgfräulein im Mittelalter, alleine ausgesetzt sonst wo. Ich hab sie, glaube ich, irgendwo bei den Galgen gefunden oder beim Steinkreis oder so. Und dann kommt
ja, ich glaube, bei den Galgen war es.
Und dann kommt so ein Typ vorbei, der 3 Schilde und 4 Schwerter auf dem Rücken hat und gerade den Burgherrn da verprügelt hat. Und der ist deine einzige Chance, aus diesem Wald rauszukommen. Ich meine, wie willst du dann gucken?
Ja, das ist richtig. Du hast auch wieder
wahr.
Das ist
wirklich halt the pain. Da kannst du nur lächeln und winken, bis du in Sicherheit bist.
Genau, und dann ganz schnell weglaufen. Nee, aber das sind zum Beispiel auch zusätzliche Karten und es gibt auch, das hier irgendwo auf der Karte, könnt ihr einen mystischen Druiden treffen, der euch mit Zaubertränken ausstattet, die auch wirklich eure einzige Interaktionsmöglichkeit mit euren Mitspielenden ist. Denn wenn ihr euch dann gleichzeitig auf einem Feld mit einem anderen Mitspielenden befindet, könnt ihr einen dieser Zaubertrankkarten ausgeben, um Effekte auszulösen. Das kann zum Beispiel sein, dass ihr zufällig eine Karte von eben jenem Mitspielenden zieht oder dass derjenige, also dass der Spielende euch 2 Güter geben muss seiner Wahl oder bis zu 3 Güter oder ein Pendragon. Pendragons sind Banner, also warum auch immer, da bin ich tatsächlich auch wieder raus bei der Begrifflichkeit, warum das Pendragon heißt, weil in der Anleitung steht halt Pendragon gleich Drachenbanner.
Ja, da bin ich auch nicht so ganz drin. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie auch in dieser Lore, in dieser Epik irgendwie eine Rolle spielt, aber kann ich dir auch nicht sagen.
Ja, da war ich aber auch auf jeden Fall so ein bisschen raus, was das Thema angeht. Da habe ich auch in der Recherche tatsächlich mich entweder zu doof angestellt oder nichts gefunden. Aber diese Pendragons, diese Banner könnt ihr in die Abtei tragen, um auch dafür Ruhmespunkte zu kriegen. Also es gibt auch ein Örtchen, das ist die Abtei, da könnt ihr diese Drachenplättchen quasi gegen Ruhmpunkte recyceln. Seid übrigens vorsichtig, es gibt auf der Karte Charaktere, die schenken euch die Dinger und wollen sie dann wieder haben. So richtig arschig.
Das ist meine allerliebste Anekdote von King Arthur. Auf die spielt auch unsere Einleitung hier ein, dass ich Max frage, ne, ob ich nochmal meine Sachen von ihm wiederbekomme. Das war so ein schöner Moment, wie Max da unterwegs ist und er auch wieder so einen random Encounter hat und wir bereiten uns alle drauf vor, jetzt wird er vermöbelt von irgendwelchen Banditen und dann kommt aber einfach nur, wer war es nochmal, bei dir war es glaube ich
Morgan, auch, Morgan Le Fay ist es.
Genau, Morgan Le Fay kommt vorbei und sagt, hier, ich schenke dir diesen Pendragon, ne? Und wir natürlich alle enttäuscht so, oh Mann, nee, jetzt hat er irgendeinen Vorteil gekriegt. Dann läuft er zur Abtei, wo man die Pendragons abgeben kann, um Ruhmespunkte zu kriegen. Und ein paar Felder weiter kommt sie dann nochmal zurück. So von wegen, erinnerst du dich an den Pendragon, den ich dir gegeben habe? Den hätte ich gerne wieder. Das war richtig, richtig gut.
Und ich habe dann versucht, mich da rauszureden aus dieser ganzen Geschichte über diesen Knopf Freundschaft, ne, so ein bisschen verhandeln. So, hey, ne, ich habe ihn Gott gespendet, ist das nicht toll? Und dann kam nur so sinngemäß so, ihr seid ein schrecklicher Mensch. Und Ruhm verloren. Ich so, oh. Das war die Runde, wo ich so richtig von diesem Spiel permanent nur Arschtritte bekommen habe. Nonstop.
Ich finde das so gut, wie dieses Spiel einen dann nochmal nachtritt. Also da ist King Arthur generell sehr gut drin. Ich erinnere mich auch an so Momente, ja, wie dass mir da auch wieder hier das Burgfräulein in Nöten begegnet und fragt mich, ob ich nicht zwei Schilde hätte. Ja, und ich gucke, habe keine Schilde, kann in dem Sinne nur ablehnen. Ne? Noch einmal versucht hier mit Freundschaft schließen, gucken, was passiert. Gar nichts, ne? Die Bitte bleibt dann eben bestehen. Ich habe keine zwei Schilde und muss ich halt ablehnen. Ne? Was will ich machen? Und dann sagt sie mir zuerst, ihr habt kein Herz. Ich kriege hier die negative Tonfolge abwärts, ne? Ich verliere Ruhmespunkte. Und dann laufe ich ein Feld weiter. Und anstatt, dass es das gewesen ist, kommt dann nochmal so ein Ritter an und sagt zu mir, hey, ich habe gerade gesehen, dass du dem Burgfräulein hier nicht geholfen hast. Na warte, weißt du, und dann verprügelt der mich
ja,
noch.
Ja, stimmt.
Ich nochmal eher Verlust und noch einen doofen Spruch von dem Kerl. Also,
ja, da muss ich erinnere mich, das war auch
gut. Da muss ich jetzt sagen, ich meine, das ist für einen Lacher ist das auf jeden Fall gut. Also, wenn das anderen passiert, freut man sich natürlich umso mehr. Aber ich glaube, das wird man heute im Spiel nicht mehr machen, weil das ist schon echt unfair, dass du doppelt bestraft wirst für eine Sache, für die du nichts kannst.
Ja, wobei ich das aber auch wieder geil finde, dass das Spiel halt so da einhakt und sagt, hey, ich merke mir, dass du diesem Burgfräulein nicht geholfen hast.
Ja, genau.
Ich finde das total gut. Ich meine auch zum Beispiel hier diese Geschichte mit bei mir gestern Abend. Ich habe einen Bettler in einem Dorf getroffen und der hat mich gefragt, hey, gib mir, keine Ahnung, drei Vorräte oder so wollte er, glaube ich, haben. Ich hatte aber keinen oder, glaube ich, nur einen Vorrat oder so dabei. Also dann halt versucht zu handeln. Hab gesagt, ne, so nach dem Motto, ja, ich habe halt nur einen dabei. Ich kann dir halt nicht mehr geben, als ich habe, ne? Oh, bitte, gib mir doch drei Vorräte. Nächstes Mal verhandelt. Oh, ja, gut, dann gib mir zwei Schilde. Und ich so, ich habe auch keine Schilde, du Kasper. Ne? Hab dann halt nochmal versucht zu verhandeln. Und auf einmal dreht der Typ frei und sagt, wenn ihr mir nichts geben wollt, dann nehme ich es mir halt. Und ich musste meine letzten zwei verbleibenden Güter einfach ablegen. Und das war so, wurde ich gerade von dem Typen, der mich um Hilfe gebeten hat, ausgeraubt? Was zum Fick?
Willkommen im Mittelalter, Max.
Ja, aber wirklich. Und das ist total geil, dass sich diese kleinen Ereignisse so einfach so, zack, plötzlich hat sich das alles um 180 Grad gedreht und aus dem armen Bettler ist plötzlich der hijackende Straßenräuber geworden, der Highwayman plötzlich. Und ich so, was, warum?
Und das, tu mir sowas nicht an. Das spricht auch wieder für sich und für das Spiel, ne, dass nach so vielen Jahren und so vielen Runden, die ich das gespielt habe, man immer noch so neue Sachen irgendwie erlebt. Also ich hätte gern, na, ich glaube, ich hätte es lieber nicht, weil es würde mich spoilern, aber mich würde interessieren, mal so ein Skript zu bekommen von allem, was in diesem Spiel steckt. So alle Optionen mal zu sehen, weil ich glaube, da ist noch viel, viel mehr, was man da rausholen kann, was noch nicht erzählt ist, was wir noch nicht mitbekommen haben.
Ja, ich glaube, Potenzial ist da, aber wir können das ja auch noch ein bisschen häufiger spielen, ne? Ich glaube, wir müssen mal irgendwann die Batterie austauschen.
Dass ich das von dir nochmal höre, Max. Lass uns doch mal King Arthur häufiger spielen.
Ich bin seit gestern Abend, Pluspunkt für mich jetzt gerade subjektiv, ich habe gestern Abend mein Trauma wieder überwinden können, was King Arthur angeht, weil Jaschas Frau die Gelackmeierte war gestern Abend. Ja, also das Spiel hat wirklich sehr, sehr viel nachgetreten.
Ja, das stimmt, das muss man schon sagen. Mir ist gerade noch was Wichtiges eingefallen. Das Spiel unterscheidet nicht dazwischen, ob ihr nicht helft einem NPC, weil ihr nicht könnt, weil ihr die Rohstoffe nicht habt oder weil ihr nicht wollt, ne? Denn das Spiel führt nicht Buch drüber, welche Rohstoffe man jetzt bekommt oder auf der Hand hat oder zieht. Ne? Also der Ort, an dem man eine Aktion durchführt und welche Aktion es eben ist, das merkt sich das Spiel, aber alles Weitere wird rein analog bei euch über die Handkarten irgendwie geregelt. Das sorgt dann leider eben auch für diese Situation, dass dir jemand vorwirft, hier, du hast kein Herz, wie das Burgfräulein mir so schön gesagt hat, obwohl ich einfach selber ein armer Schlucker war, der nichts hatte.
Aber, außer der strahlenden Rüstung, dem tollen Pferd und der Lanze.
Ja, aber dafür musste ich halt alles aufgeben, ne? Das Leben als Ritter ist nicht leicht, Max.
Hart und voller Entbehrung, du hast recht.
Ja, so ist es.
Ja, aber das ist jetzt eigentlich so auch schon die Hauptmechanik. Also ohne da jetzt viel aus den Tipps dann vorlesen zu wollen. Also persönlicher Tipp, Tipp für die Tipps. In der Anleitung findet ihr eine Sektion, die ist total geil, ist auf den Kopf gedreht, wo Tipps sind, wie ihr euch beim Spielen verhalten sollt. Tut euch selbst einen Gefallen und lest die nicht. Wir haben die gestern Abend mal testweise gelesen. Es sind ein paar Aha-Momente dabei, wo man sich sagt, ach, so ist das gewesen. Okay. Mhm. Aber uns persönlich hat es so ein bisschen für ein paar Sachen den Mythos zerstört, in Anführungsstrichen. Weil wir uns bei ein paar Sachen gefragt haben, okay, wo ist denn der Typ jetzt hin? Was soll denn das jetzt alles? Ne? Und wenn du dann halt in diesen Tipps liest, dass das so und so ist und man sitzt da und sagt so, okay, verstehe. Ich meine, interessant, können wir beim nächsten Mal forcieren, aber schade.
Ja.
Hätte ich gerne nicht gewusst.
Ich muss auch sagen, wir haben uns die Tipps jetzt natürlich nur durchgelesen, weil wir das Spiel schon so intensiv gespielt hatten und dann einfach mal neugierig waren, ne, so zu sehen, was ist denn jetzt so wirklich im Finale da so los, wohin kann man das treiben? Und ich muss sagen, ne, ich will natürlich keinen Tipp hier spoilern, deshalb sei mal nur so gesagt, bei den Tipps erfährt man noch was über das Verhalten von manchen Gegnerfiguren, die wir schon kannten, wo man wirklich nochmal so einen Aha-Moment hatte und dachte so, was, das passiert, das ist auch in diesem Spiel drin. Also man ist am Ende wirklich immer noch langfristig beeindruckt und erfährt da Dinge, die man nicht für vorhanden gehalten hätte. Also es ist wirklich irre gewesen, nach der langen Zeit immer noch da Neues zu erfahren.
Ja, das definitiv. Also ich bin auch echt positiv überrascht gewesen von der Fülle an Sachen, die sich das Spiel zum einen merkt und zum anderen auch was da alles hintersteckt. Ne? Also das muss man wirklich so sagen. Und wie gesagt, ich bin auch der Meinung, dass wir noch einen Großteil der ganzen Geschichte nicht erleben konnten.
Das glaube ich auch. Ne, dieser Random-Faktor da drin, wo wir gerade dabei sind, noch eine Anekdote dazu. An der einen Stelle waren wir einem Monster begegnet oder einem Drachen. Das war bei unserem ersten gemeinsamen Spiel schon vor einer ganzen Weile. Und da ist, glaube ich, Isa das erste Mal auf die Idee gekommen, was ist denn, ich versuche mal Freundschaft zu schließen mit dem Drachen. Also mal, ne, weil unser Impuls natürlich immer hier jetzt harter Kampf, volles Met, hauen wir dem Drachen eine. Und dann hat Isa da erstmal Freundschaft geschlossen. Hat Ruhm dann dazu bekommen und durfte sich irgendwie noch ein Gut nehmen, weil anscheinend der Drache dann hier den Drachenhort aufgeschlossen hat oder so. Und dazu machen die Gegner natürlich auch so Geräusche und der Drache hat dann auch ultra süß so ein sehr zufriedenes Schnurren fast schon da von sich gegeben. Das fand ich mal wieder sehr niedlich und du sitzt da und denkst dir wirklich, okay, ist auch mal ein Ansatz, mit diesem Drachen umzugehen. Aber der Random-Faktor ist dann wieder so weit, ne? Als Mona dann kam und auch nochmal Freundschaft geschlossen hat, ging das klar. Selbe Nummer, der Drache hat sich gefreut. Ich komme an, hab dasselbe gemacht, hat auch noch super funktioniert. Und dann bist du auf das Feld gekommen, wolltest auch nochmal Freundschaft schließen und dann hat er dich, glaube ich, hat er dir eine verplättet und dich irgendwo hingeschleppt an irgendeinen anderen Ort auf der Karte.
Ich glaube ja, irgendwo quer über die Karte hat er mich geschleppt.
Fand ich wieder, also das, klar, dass du dich da ein bisschen verarscht gefühlt hast, aber ich fand das wieder so witzig, also dass das Spiel solche Sachen bereithält.
Im Rückblick betrachtet ist es natürlich auch ultra komisch, ne? In dem Moment sitzt du da aber und denkst dir, Alter, nicht schon wieder. Ich habe übrigens bei der Recherche auch noch was rausgefunden, eine Regel, die wir gestern Abend zum Beispiel dann auch wieder nicht angewendet haben, bezüglich dem Pendragon-Plättchen. Mir kam das doof vor, weil du ja nur unglaublich generisch so ab und an mal einen Pendragon findest, so ungefähr. Mhm. Ne? Du darfst während oder am Ende deines Zuges ein Schild, ein Schwert und einen Vorrat zurücklegen und dir dafür einen Pendragon nehmen. Und das darfst du beliebig oft machen, solange du diese drei Dinger zurücklegen kannst.
Ja, guck mal, dann ist nämlich diese Begrenzung, dass du nur 8 Karten auf der Hand haben darfst, gar nicht mehr so schrecklich, wie es am Anfang klingt, ne? Und beziehungsweise auch gar nicht so schwierig loszuwerden am Ende deines Zuges. Wenn du von allen drei Güterklassen eins hast, holst du dir
einen Pendragon dafür. Genau, vor allen Dingen, du kriegst es ohne Verlust weg.
Ja.
Das finde ich halt so interessant, dass du halt nicht irgendwas einfach nur discarden musst und sagst, ja, schade, sind die Ressourcen halt weg, sondern du kannst halt dafür bewusst noch einen Pendragon kriegen.
Mhm.
Und der Pendragon ist nicht limitiert. Die Pendragons kannst du unendlich viele haben.
Ja, ist schon sehr cool.
Ne, also da, die haben sich da schon auch mechanisch echt ein paar Gedanken gemacht, wo ich finde, dass das schon echt gut geworden ist, was sie sich umgesetzt haben. Und was wir natürlich unterschlagen haben, weil wir wollen alle König werden. Du kannst natürlich auch untereinander handeln. Das Tauschverhältnis bestimmt die jeweiligen Tauschpartner. Es muss nicht 1:1 sein. Es dürfen aber nur Karten getauscht werden. Diese Pendragon-Plättchen, Lanze, Ross und Rüstung dürfen nicht getauscht werden.
Ja, das wär auch fies, wenn man die Siegplättchen tauschen könnte.
Vor allen Dingen wäre das mit den Siegplättchen für das Spiel nicht mehr umsetzbar. Das ist das Wesentliche, weil er registriert ja, sobald du den Geben-Knopf beim Burgherrn drückst, registriert er ja, der hat gerade das Ross gekauft.
Stimmt, du hast recht.
Ne? Damit registriert er, was du kaufst. Und wenn du dann das Ross an mich verkaufst, woher will das Spiel denn dann wissen, dass ich das Ross habe und du nicht mehr?
Das stimmt. Ist übrigens auch noch ein Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Ne? Nicht nur, dass das Spiel das wissen muss, damit du am Ende gewinnen kannst, ne? Weil du brauchst ja alle drei Siegplättchen, sondern dein Ausrüstungsstand eröffnet dir auch Quests. Also das passiert, dass du zum Beispiel unterwegs bist irgendwo und triffst dann auch wieder in so einem Random Encounter Fay Morgan, die dann sagt, hier, ich warte auf einen Ritter mit strahlender Rüstung. Und dann für dich, ne, wink, wink, komm wieder, wenn du die Rüstung hast. Und wenn du das dann machst, dann öffnet sich eine Questreihe. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Es gibt echt so Quests, in denen man dann verschiedene Orte abklappern muss. Zum Beispiel, wenn du die Rüstung hast, dann kommt sowas wie, gehe zum Steinkreis, dort wird sich dein Schicksal erfüllen oder so. Und dann gehst du da hin und dann bekommst du das nächste Item, dann bekommst du irgendwie das Tuch der Prinzessin, was du mit dir führen sollst. Und dann heißt es, die Legende erzählt von dem und dem und dann musst du damit noch weiterlaufen. Also, na, wie gesagt, ich erzähle jetzt nicht die ganze Quest, aber da geben sich dann, ist dann wie so eine kleine Schnitzeljagd, ne? Ergeben sich dann immer weiter die nächsten Steps. Und auch das ist wieder so eine Sache, die wir bei dem Spiel relativ spät entdeckt haben, weil, das ist vielleicht eine kleine Schwäche am Spiel, wir waren bisher immer zu schnell fertig damit. Na, also wenn man es jetzt nicht wie wir so ein bisschen explorativ spielt, sondern wirklich kompetitiv, man will es eben für sich entscheiden, dann ist in der Regel dieser Punkt, wo die Quests relevant werden, schon so weit fortgeschritten, dass jemand auch schon zu Merlin gehen kann und sich da als Sieger ausrufen. Das, finde ich, ist vom Balancing her ein bisschen schade. Man hätte die Quests ein bisschen früher ins Spiel bringen können, finde ich.
Ja, das auf jeden Fall. Aber es ist, glaube ich, alles auch noch ein bisschen anders, wenn du da ein bisschen häufiger dran bist, glaube ich, an dem Spiel. Ich glaube, das verändert auch wieder einiges.
Das stimmt.
Und wir haben ja auch immer das lange Spiel gewählt. Ich vermute einfach mal, dass das lange Spiel sich deswegen auf die volle Ausrüstung stürzt, weil du halt zum Gewinnen auch die volle Ausrüstung brauchst. Für das kurze Spiel brauchst du ja nur 30 Ruhmespunkte und nur 2 der 3 Ausrüstungsgegenstände. Ne?
Ach so,
ich glaube, stimmt, dass da dann vielleicht auch eher drauf geguckt wird, dass du sagst, hey, komm, ne, da braucht er dann halt nicht die volle Ausrüstung. Und wir sind uns ja auch nicht sicher, wenn er sagt, kommt gut gerüstet, ob nicht 2 von 3 ausreichen. Wir haben es nicht ausprobiert.
Ja, richtig, wir haben das immer als voll ausgerüstet gewertet, aber
ne? Deswegen, also vielleicht reichen da auch für gut gerüstet 2 Stück. Das weiß man ja nicht. Ne? Das wäre ja auch nochmal so ein Test.
Das stimmt natürlich, hast du recht.
Also, wir merken gerade auch beim Aufnehmen schon, wir haben noch Fragen an King Arthur, die wir klären müssen.
Wir haben dringende Fragen.
Wir brauchen eine Audienz beim König.
Du meinst bei Herrn Knizia.
Bei Onkel Merlin, genau.
Genau.
Ja, aber das ist soweit schon mechanisch eigentlich alles, was wir uns da gegenseitig antun können.
Ja, ich denke auch.
Auch nicht.
Ich hatte zuerst tatsächlich gedacht, bei King Arthur komme ich aus meinem Metaphernteil ja gar nicht mehr raus. Aber dadurch, dass das Spiel halt im Grunde genommen so ein großes Pen and Paper ist mit einer erlebbaren Story und so einer richtigen Fantasy-Welt, da ist das alles gar nicht so weit her mit der Metaphorik, sondern die Sachen, die man da erlebt, die sind halt so Teil der Welt. Also wir können in so einer Fantasy-Welt ja Sachen abbilden, für die wir gar keine Metaphern brauchen. Das ist im Grunde wie, als würde man einen Roman lesen oder halt Pen and Paper spielen oder ein Videospiel. Man erlebt wirklich genau das, was man da tut. Das gefällt mir sehr.
Ja, was mir gerade noch einfällt, was ich in den Mechanikteil noch mit reinbringen will, weil es mich wieder sehr überrascht hat und gefreut hat, habe ich ja bei Hase und Igel damals auch schon gesagt, wenn so an Sondervarianten gedacht wird. Und King Arthur 2003, ne, halten wir fest, 2003, 20 Jahre her, hat einen Solo-Modus in den Regeln festgelegt.
Oh ja, stimmt.
Und du sitzt da und denkst dir, geil. Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Ein 20 Jahre altes Spiel hat sich Regeln und sogar Sonderfunktionen. Wenn ihr nur einen Ritter registriert am Anfang, hat das Spiel Sonderfunktionen, die für diese einzige Solo-Partie gedacht sind.
Das ist ja richtig cool. Vielleicht spiele ich es nochmal solo, um so in die letzten Tiefen des Spiels einzutauchen.
Ja, musst aber vorsichtig sein, ne? Also weniger als 40 Züge, nur dann hast du gewonnen.
Ach, ne? Oh, schade. Ich dachte, das wäre so der Exploration-Modus. Das wäre auch ganz cool gewesen.
Leider nein. Also du hast in der Dreierstaffel bei weniger als 40 Zügen bist du ein guter Spieler, bei weniger als 30 Zügen bist du ein hervorragender Spieler und bei weniger als 20 Zügen bist du der einzig wahre König von England.
Sehr schön.
Ob man sich das bescheinigen lassen kann und vielleicht sich nochmal mit Charles unterhält? Ach, egal.
Ich habe damals 2003 bei King Arthur gewonnen. Tja.
Tja, und dann zuckt er nur mit den Schultern und sagt, ja, schade, verloren.
Wiedersehen.
Die Krone auf den Kopf und geht.
Imposter. Ja, ich hätte vielleicht abschließend noch zu den Metaphern zu sagen, ich glaube, man zieht richtig viel aus diesem Spiel, wenn man A, Fantasy-Fan ist und oder B, auch noch so ein bisschen in dieser Materie tiefer steckt. Ne? Also wie gesagt, wenn ihr vielleicht hier unter unseren ZuhörerInnen irgendjemand Anglistik, Romanistik, Germanistik, irgendwie sowas in der Richtung studiert hat, wo man so mit alter Literatur zu tun hat. Da steckt einfach so viel drin, so viele Sachen, die man wiedererkennt, aber auch Dinge, die man aus der Popkultur, so aus Film und Musik eventuell auch kennt. Also zum Beispiel hier, es gibt ja auch den See, wo dann die Dame vom See kommt, genau wie das in der Artus-Legende ist, die, glaube ich, auch das Schwert von König Artus ihm überreicht, ich weiß es nicht genau. Und an der Stelle, alle von euch, die The Witcher gespielt haben, den dritten Teil, da gibt's das auch, ne? Da gibt's die Dame vom See, die, glaube ich, auch ein Schwert bereithält. Also im dritten Teil, und ich glaube, im zweiten war die auch schon, bin ich jetzt nicht sicher. Schreibt uns da gerne Bescheid, wenn ihr in den Videospielen tiefer drin steckt.
Da muss ich passen, ich wollte es gerade sagen.
Ne, solche Sachen kommen darin vor und auch die ganze Metapher um die Siegespunkte, dass eben ein Ritter loszieht, um Ehre zu gewinnen, das ist tatsächlich ganz, ganz tief verwurzelt seit dem Mittelalter in diesem Genre. Ich habe da mal die Mühe gemacht, da mal das Buch von mir rausgekramt. Max, schnall dich an, jetzt erzähle ich dir was auf Mittelhochdeutsch, was bei mir leider in der Aussprache gar nicht so gut ist. Aber es gibt einen ganz legendären, berühmten Satz im Iwein. Das Intro sagt nämlich, Svea an rechte Gürte wendet sin Gemürte, dem folget Selde und Ehre. Soll heißen, wer an die wahrhaftige Güte und Tugend seinen Sinn richtet, wer dem nachgeht, dem folgt, ja, Selde ist quasi Ruhm vor Gott vor allen Dingen. Und Ehre ist nicht nur Ehre im Sinne von hier weltliche Anerkennung, sondern auch Wohlstand und Reichtum. Ne? Und das ist das Motto, unter dem halt der Iwein beginnt. Und das findest du hier, ne, genau so. Ne? Deine Siegbedingungen sind Selde, ne? Also weltliches und göttliches Ansehen irgendwie aufzubauen. Diese Ritterfahrt hat dann sogar einen Namen. Die wird nämlich in der Artus-Epik oder so generell im Mittelalterlichen spricht man dann von der Aventüre. Es ist fast schon so eine Genrebezeichnung, ne? Also, dass ein Ritter auszieht, um Ehre und Reichtum zu erwerben, sich einen Platz zu verdienen und dann vielleicht sogar an der Tafelrunde aufgenommen zu werden oder sich zu rehabilitieren nach irgendeinem Fehler, den man begangen hat. Man verstößt gegen irgendeinen Moralkodex. So ist das zum Beispiel bei Iwein. Der verpatzt es nämlich, rechtzeitig bei seiner Frau wieder zu sein und wird dafür verstoßen. Das finde ich ist eine sehr
ganz normale Reaktion.
Ja, ganz normale Reaktion. Und dann muss er halt über Heldentaten sich da rehabilitieren. Und das sind halt so Motive, die kennst du heute auch noch, ne? Wenn du irgendwie Skyrim spielst und du läufst durch die freie Welt, da begegnen dir dann ab und zu auch mal so einzelne random Charaktere, die irgendwie sagen, hey, ich suche einen würdigen Gegner, mit dem ich mich duellieren kann. Also solche Sachen findest du heute im Videospiel und in Filmen. Du findest hier dieses Bild von dem Brückenwächter. Bei den Rittern der Kokosnuss wird das ja auch so schön parodiert, wie der Typ da steht und dir dann drei Fragen stellt, die du beantworten musst. Also es sind so viele Charaktere und Bilder da drin, die man irgendwie heute aus der Popkultur kennt. Oder halt aus der Literatur der damaligen Zeit, wenn man da irgendwie so ein kleines Fable für hat.
Das auf jeden Fall.
Ne? Ich muss auch, apropos Ritter der Kokosnuss, wenn du bei den Burgen bist, um an deine Siegplättchen ranzukommen, der Typ, der da oben drauf steht, habe ich, glaube ich, gestern dir auch schon gesagt, der erinnert mich immer an diesen Franzosen. Na, bei den Rittern der Kugelsnuss ja. gibt es den Kerl auf dem Wehrgang, der immer nur runterschreit und Leute beleidigt. Und so komme ich mir auch vor, wenn der Typ da oben steht und sagt, schau, welch prächtige Lanze. Da denke ich mir immer, okay, hoffentlich ist es nicht dieser Typ von Monty Python. Sehr schön.
Ja, das ist richtig. Das ist immer so die leise Hoffnung.
Sonst kommt die Polizei irgendwo am Ende noch aus der Hecke und sackt uns alle ein.
Möglich wär's, möglich wär's.
Ja, richtig, richtig schön. Ne? Also da steckt wirklich sehr, sehr viel drin, was man aus anderen Kontexten nochmal wiedererkennen kann.
Ja, sehr, sehr viel Popkultur verwurstet sozusagen.
Ja, wirklich. Ne? Und generell auch beeindruckend, wie alt manche von diesen Bildern und Tropes so sind, die man halt so kennt. Ne? Dass die halt jetzt mittlerweile fast 1000 Jahre her sind. Ne? Schon krass.
No. Eine ganze Weile ist das her. Mhm. Aber springen wir noch mal ins Look and Feel. Ich glaube, den Rest haben wir soweit ganz gut abgearbeitet.
Ja, das war, glaube ich, auch einer der umfassendsten Metaphernteile, die wir jetzt hatten. Beziehungsweise Mechanik ja, und Metaphern. Stunde fast drüber geredet.
Soll ich mal mit Look and Feel anfangen? Oder
ja.
Was sagst du?
Ja, ich habe viel erzählt. Jetzt leg du mal los mit Look and Feel.
Alles klar. Look and Feel, für mich so ganz klassisch. Ich finde den Stil, in dem das illustriert ist, unglaublich toll. Also das ist für mich irgendwie so 90er-Jahre-Fantasy-Stil. Und den finde ich einfach unglaublich geil. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. 90er-Jahre, frühe 2000er, würde ich sagen. Und das passt ja auch von der zeitlichen Einordnung des Spiels her relativ gut, ne? Muss man einfach so sagen. Was ich auch unglaublich gut finde am Look and Feel ist, dass du bei den Karten wieder dieses Prinzip hast, dass du mit Symbolen auskommst. Ne? Also das finde ich wieder ganz wichtig, dass du nicht erstmal drei Seiten Text lesen musst für eine einzelne Karte, sondern du kommst bei den Karten wirklich mit einer Symbolik aus, die auch sehr, sehr verständlich ist. Das finde ich auch sehr, sehr klasse gemacht. Ich bin beeindruckt, wie gut und haltbar diese Elektronik in diesem Spiel ist.
Ja.
Das Ding ist 20 Jahre alt und funktioniert noch.
Außer bei meiner Vampirfrau. Da klappt es nicht.
Ich persönlich bin immer noch der Meinung, wir sollten mal die Batterie austauschen. Ich glaube nämlich, dass das mit einer der Gründe ist, warum es auch bei allen häufiger mal spackt. Weil bei mir hat es ja auch Fehler gehabt teilweise, dass ich 3-4 Anläufe gebraucht habe, bis ich die Aktion ausführen durfte.
Ja, da hast du recht. Aber ich muss auch sagen,
könnte glaube ich sein.
Ich muss auch sagen, selbst wenn es nicht an der Batterie liegen würde, dann bleibt dein Punkt absolut valide. Ne? Also, dass die Technik nach 20 Jahren immer noch so gut funktioniert mit so kleineren Aussetzern, das ist schon Qualität.
Ja, das Q steht für Qualität in dem Falle wirklich.
Queen Arthur.
Was ich auch richtig geil finde, sind die kleinen Ritterfigürchen mit den farbigen Umhängen, dass du sie unterscheiden kannst. Und natürlich ganz klassisch, ich bitte euch, was wäre ein King Arthur-Spiel ohne ein Schwert, das ich aus einem Stein ziehen kann, zum Teufel? Das gibt es. Es gibt ein Schwert und das steht explizit in den Regeln drin. Wer gewinnt und sich von Merlin krönen lässt, soll dieses Schwert daraus ziehen. Das ist so cool. Das ist so stylisch.
Und das hat glaube ich, keine weitere Funktion. Also das triggert nicht den Abspann oder so, sondern der Abspann Nein. kommt und dann kommt zieh das Schwert und du machst es einfach nur, weil es getan werden muss.
Einfach nur für deinen Seelenfrieden. Ja. Das finde ich sehr gut.
Und natürlich, um sofort die Leute um dich rum zu pieksen mit dem Plastikding. Das ist jedes Mal so. Das muss so sein.
Das stimmt, das stimmt. Und ich finde, das Spielbrett, habe ich ja schon gesagt, ist relativ oder sehr, sehr schön illustriert alles. Und es ist vor allen Dingen auch sehr, sehr stabil. Ne? Sollte es auch, weil da drin natürlich die ganze Elektronik drin ist. Aber man hat halt keine klassischen Probleme damit, wie das ist irgendwie, keine Ahnung, diese Biegung leicht behält. Es liegt ein Plan an, es ist alles schön, es ist alles super. Also es ist alles eine Top-Qualität da drin, finde ich.
Ja,
auch wenn man die damaligen Verhältnisse so ein bisschen berücksichtigt, dass man damals natürlich auch noch nicht viele Möglichkeiten hatte, was so Brettspielplastik angeht. Das ist halt alles klassisches Brettspielplastik, die Figuren und alles. Da kann man aber mit leben, finde ich.
Das finde ich auch.
Das war so mein Look and Feel.
Ja, ich kann mich nur anschließen. So, du hast die meisten Sachen schon erwähnt. Ich finde übrigens sehr, sehr schön, in der Anleitung gibt es extra diesen Hinweis, steht drin, mangelnde Leitfähigkeit kann an einer geringen Luftfeuchtigkeit, aber auch an ihrem eigenen Feuchtigkeitshaushalt liegen. Die haben schon damit gerechnet, dass das von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist, weil, ach guck mal, genau, das fällt mir jetzt gerade erst wieder ein. Ich habe das vor gar nicht allzu langer Zeit mit meinen Eltern auch gespielt und die haben auch andere Figuren gehabt und bei meinen Eltern, die jetzt schon ein bisschen älter sind, hat das auch schlechter funktioniert als bei mir. Also ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich so mit der eigenen Haut zu tun hat.
Ja, und wie gesagt, ja auch ein bisschen mit der Spannung, die das Spiel aufbaut, weil es fließt ja durch deinen Körper eine Spannung, die dieses
Genau, aber Spiel dann müsste es ja bei allen gleich funktionieren. Na, also ich würde es nicht nur darauf
Nee, wieso? Der eigene Flüssigkeitshaushalt ist deine Leitfähigkeit.
Ja, genau, stimmt.
Wenn du nicht gut leitfähig bist und die Batterie, die nicht mehr so viel Saft hat und so viel durchjagen kann.
Ja, du hast recht.
Also wie gesagt, ich glaube, die Batterie wird da einiges regeln.
Ja, du hast recht. Nur so besonders saftige Leute wie ich können das noch ohne Probleme. Du hast recht, vielleicht... Vielleicht muss da die neue Batterie mal rein, damit das auch bei Leuten mit einer trockeneren Haut besser funktioniert. Können wir das nächste Mal ja mal ausprobieren.
So ist es.
Genau. Du hast die Figuren schon angesprochen. Ich finde, unsere vier Ritterfiguren, die sind auch echt schön hochwertig. Die haben strahlend leuchte Farben. Ne? Es gibt den blauen, den roten, den schwarzen und den weißen Ritter mit den entsprechenden Umhangfarben dazu. Die erkennt man immer super. Auch nach 20 Jahren hat sich alles top gehalten. Und auch schon kurz angesprochen, das Sounddesign. Ich finde, dass die Menschen und auch die Monster, denen man begegnet, alle so einprägsame Sounds machen, beziehungsweise Stimmen haben. Das Voice-Acting ist auch schön, vor allem von Merlin. Also ich habe ja so ein Fable, das klingt jetzt schon wieder total falsch. Ich habe ein Fable für so tiefe Erzählstimmen. Weißt du, was ich meine? Hier, wenn du so an, jetzt fallen mir leider keine Synchronsprechernamen ein, aber ich mag zum Beispiel hier den deutschen Bruce Willis Sprecher, der hat ja auch so eine super markante Stimme. Rufus Beck kann auch super mit tiefer Stimme vorlesen. Ich glaube, seine normale Sprechstimme klingt eigentlich anders, aber ich finde sowas immer voll, es ist einfach so, der ideale Opa liest dir jetzt eine Geschichte vor. Sound. Und den hat Merlin hier bei King Arthur auch. Also es klingt immer so sympathisch, nett und ruhig. Und da haben sie wirklich gute Leute für gewählt, die das gut verkörpern. Ja, mich würde mal interessieren, wie viele Sprecher bzw. Sprecherinnen, ich weiß nicht, ob das Burgfräulein wirklich eine Frau ist, wie viele da beteiligt waren. Ja, aber Fay Morgan ist ja auf jeden Fall von einer Frau gesprochen, bin ich mir sehr sicher. Ja, aber das wär's vom Look and Feel her. Look, Feel and Listen hätte man noch. Oder Look, Feel and Sound.
Ja, stimmt, an der Stelle, weil Soundunterstützung dabei ist, klar, machen die Ohren natürlich beim richtig. Look and Feel auch noch was aus. Aber wir bleiben hier beim Plan. Es wird hier nichts umbenannt.
Richtig, so ist es. Keine Ausnahmen.
Genau, so ist es. Keine Ausnahmen von der Regel.
Max, willst du mit den Tops und Flops weitermachen?
Mit den Tops und Flops, na, aber klar doch.
Sehr gut.
Ich fange mal wieder mit den Flops an, damit ich mich positiv nach oben arbeiten kann. Was für mich so ein kleiner Flop ist, auch wenn es halt irgendwie so ein Flöppchen eher ist, ist halt, dass die elektrischen Kontakte manchmal sehr, sehr schwergängig sind bei diversen Personen. Das muss man einfach so sagen. Wie gesagt, sie haben damit gerechnet, es ist einfach eine Technik-Sache. Es kann an der Batterie liegen, es kann an einem Flüssigkeitshaushalt liegen, keine Ahnung. Ne? Ich finde es einfach nur ein bisschen nervig, in Anführungsstrichen, weil man halt damit dann teilweise minutenlang versucht, eine einzelne Aktion auszuführen und sich dann geschlagen gibt und einen der besser leitfähigen Spieler bittet, kannst du das bitte für mich drücken, danke.
Ich kann es auch verstehen, man will seinen Charakter ja selber steuern und diesen Effekt auslösen. Das kann schon frusten, wenn das nicht funktioniert.
Ja, ein bisschen. Mein subjektiver Eindruck fürs nächste Flöppchen ist auch wieder so ein Ding. Ich habe das Gefühl, dass dieses Spiel seinen Hass nicht gleichmäßig verteilen kann. Da mag ich mich vielleicht auch irren und von einem subjektiven Eindruck leiten lassen, aber bei unserer vorletzten Runde hat das Spiel mir so ordentlich in den Arsch getreten und bei dieser Runde, also bei der letzten Runde, hat das deiner Frau so in den Arsch getreten und ich weiß einfach nicht, ob sich dieses Spiel wirklich gezielt einen einzelnen Spieler im Random-Prinzip aussucht, so Zahl von 1 bis 4 und dem natze ich jetzt weg, ne? Also, weiß ich nicht, kann ich mir einfach nie erklären.
Das ist das berühmte Murphy's Law, hier dieses Gesetz, das dir immer persönlich das Schlimmste aller Möglichkeiten widerfährt. Ist ja so ein subjektiver Eindruck, den man hat, weil man sich so negative Ereignisse eher einprägt als positive. Ich glaube, das ist, glaube ich, nicht wirklich so.
Könnte sein, deswegen habe ich gesagt, ein Flöppchen, dass der subjektive Eindruck entsteht. Wir müssen ja auch so ein bisschen das Subjektive bewerten.
Das stimmt. Halten, ne? Allerdings, warte, du bist zwar gerade mittendrin, aber ich hätte noch einen Vorschlag, eine andere Möglichkeit.
Ja, unterbrich mich ruhig.
Mach ich.
Kenne ich ja nicht anders.
Mach ich. Wie gesagt, wir wollen euch ja nicht zu viel von dem Spiel spoilern, aber ich glaube, eine Sache, die man schon sagen kann, Tempo zahlt sich aus bei King Arthur. Also, wenn man der oder die Erste ist, der oder die irgendwas tut, hat das meistens Vorteile im Verhältnis dazu, wenn man eben zuletzt irgendwo erscheint. Deswegen macht es Sinn, sich auf der Karte auch ein bisschen zu verteilen. Wenn man merkt, irgendwie 3 von 4 gehen in die eine Richtung, dann versuche ich lieber mal woanders erster Spieler oder erste Spielerin zu sein. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man einmal so ins Hintertreffen geraten ist, dass man quasi nur noch Nachzügler ist, weil man nicht so viele Ressourcen hat oder noch als Letzter auf seine fertige Ausrüstung und so warten muss. Ich glaube, dass man dann dadurch bedingt einfach mehr negative Ereignisse bekommt, weil du hattest ja schon gesagt, ne, das Ergebnis im Kampf und so hängt davon ab, wie viele Ruhmespunkte du hast. Und wenn du halt eh schon das Schlusslicht bist, dann hat das Spiel nicht mehr so viele Variablen. Ne? Es hat die Ausrüstung und es hat deine Ruhmespunkte. Und wenn du einmal am Ende bist, dann werden sämtliche Kämpfe dir gegenüber tendenziell schwieriger als bei deinen MitspielerInnen. Ich könnte mir vorstellen, dass dadurch irgendwie so dieser Eindruck entstehen kann.
Ja, könntest du recht haben, könnte eine passende These dazu sein. Führt mich aber auch zu meinem dritten Flöppchen so ein bisschen. Ne? Also ich habe tatsächlich nur Flöppchen gefunden, die ich nicht wirklich als massiven Flop bezeichnen würde. Mir fehlt persönlich so ein bisschen eine Gummibandmechanik in dem Spiel. Man hat halt einfach keine Möglichkeit, wie du gerade schon so richtig festgestellt hast, bist du einmal hinten dran, bist du am Ende.
Ja, ganz genau. Das sehe ich genau
so. Du hast wenig Möglichkeit noch aufzuholen, weil die Spielenden vor dir nicht per random irgendwelche Knüppel in den Weg geschmissen kriegen, sondern durch höheren Ruhm nur besser werden. Und wenn sie sich nicht bewusst dafür entscheiden, den Bettler zu verdreschen, der sie nett nach Vorräten gefragt hat, ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ gering, dass sie diesen Ruhm verlieren.
Ja.
Ne? Oder man den Burgherrn die Scheiße aus dem Kopf brüllt, weil man die Lanze haben möchte.
Er hat es ja herausgefordert. Nein, da hast du recht, das ist genau der Punkt, ne, worauf ich eben auch hinaus wollte. Dass es das nicht gibt, ist wirklich sehr schade.
Ja, aber das waren so meine Flöppchen und dementsprechend gehe ich jetzt mal zum positiven Teil über. Mein größter Pluspunkt ist einfach, es ist ein voll elektronisches Spiel mit Voice-Funktion aus 2003, Leute. Das ist wie ein immersives Pen and Paper gewesen beim Spielen. Da sitzt man und denkt sich, boah, krass, ne? Gut gemacht. Nicht nur für die Zeit, sondern auch heute macht das noch echt Spaß. Also total gut eigentlich.
Ja, absolut.
Durch den Random-Faktor, den wir ja schon angesprochen haben, dass man teilweise Quests nicht sieht und teilweise auch nicht alle Mechaniken quasi versteht, um sie richtig anzuwenden. Ne? Solche Sachen wie, was ich so angeteasert habe, was in den Tipps steht, was ihr bloß nicht lesen solltet. Durch diesen Random-Faktor wird es einfach widerspielbar. Man weiß nie, wo welches Ereignis kommt. Es ist immer ein Stück weit anders, was man da als Spieler erlebt. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt für mich, dass ich Spiele auch ein zweites oder ein drittes Mal auspacken kann und nicht nach dem ersten Mal durchspielen denke, ja gut, also die richtige Route war da links, dann rechts, dann zweimal links abbiegen und dann da hinten in die Höhle rein. Das ist halt einfach lame. Das macht keinen Spaß. Ne? Und was für mich auch noch ein großer Pluspunkt an dem ganzen Ding war, habe ich auch schon so ein Stück vorweggenommen, dass es einen Solo-Modus gibt, finde ich unglaublich geil. Und dass es Hinweise über Kopf gedreht gibt, finde ich auch klasse. Dass man, wenn man sich spoilern möchte, es kann, um sich zu optimieren sozusagen. Oder auch guckt, ob man vielleicht alles selber rausgefunden hat. Ne? Und dann sitzt, oh Mensch, das habe ich alles rausgefunden, geil. Das bleibt einem ja selbst überlassen. Nur ich finde tatsächlich, das ist ein großer Pluspunkt.
Das finde ich auch.
Das war's von mir soweit. Ich bin regelkonform und habe mich an 3 und 3 gehalten.
Ich zähle jetzt mal lieber nicht mit, wie bei mir die Verteilung ist.
Du hörst wieder den stillen, leisen Vorwurf bei mir, ne?
Lalala, ich kann nichts hören. Ich fange mal mit den Tops an bei mir. Du hast schon den Wiederspielwert gerade angesprochen. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest gerade ein Pen-and-Paper-Abenteuer gespielt und der Dungeon Master würde sagen, hey, komm, wir spielen dasselbe Abenteuer nochmal. Da hätte ja keiner Bock drauf, ne? Man hat die Welt kennengelernt und alles. Und wenn man sich jetzt King Arthur hier anschaut, so das Spielfeld, die Orte, die Personen, die da auftauchen, wie das Spiel das eben schafft, aus diesem begrenzten Inventar an Möglichkeiten immer noch was Neues rauszuholen. Es ist absolut krass, dass dieser Zufallseffekt und dann noch diese versteckten Quests, die man durch Zufall irgendwo noch finden kann, dass das so ein Wiederspielwert schafft, finde ich, ist echt eine ganz große Leistung. Und du hast es gerade auch schon mehrfach gesagt, ne, von 2003. Also echt sehr cool. Das ist also einer meiner Tops, die Akustik, ne, die Sprachausgabe finde ich klasse, gefällt mir richtig gut. Der Humor bei dem Ganzen, es ist jetzt nicht so, dass die Charaktere kommen und dir ein Witzchen erzählen oder sowas, sondern diese Situationskomik, die da entsteht. Ne? Hier hast du einen Pendragon. Oh, gib mir doch den Pendragon mal wieder. Das kann man nicht da reingebaut haben, ohne so eine Schadenfreude irgendwie da im Hinterkopf zu haben. Und ein bisschen Kopfkino, wie das bei den SpielerInnen dann am Ende ankommt. Funktioniert richtig gut. Oder auch sowas wie, wenn du mit dem Burgherrn um deine Rüstung verhandelst und ein bisschen zu viel dich da reinschmeißt und irgendwie dreimal hintereinander verhandelst, dann ist er irgendwann genervt und sagt so Sachen wie, okay, dann sind es jetzt nicht mehr 3 Schwerter, sondern eben 4, die ich für die Rüstung oder für das Ross haben möchte. Und du stehst dann da und ärgerst dich darüber, weil bei allen anderen hat es geklappt und bei dir ausgerechnet nicht mehr. Na, also man kann keine Runde spielen, ohne so ein bisschen Schadenfreude und auch ohne auch mal wirklich laut lachen zu müssen. Also so geht mir das. Ich kann mir das bei dem Spiel nicht verkneifen. Ich finde das so gut. Du hast auch schon die Variantenvielfalt angesprochen, dass es ein Einspieler-Modell dabei gibt. Habe ich noch überhaupt nicht ausprobiert. Muss ich mal machen. Finde ich sehr, sehr schön. Auch eine kurze oder eine lange Runde aussuchen zu können, ist ja auch was für die Zeit einfach nicht selbstverständlich war.
Das stimmt. Das definitiv.
No. Mir gefällt auch, wie das Spiel mit Kreativität umgeht. Also gerade wenn du dir vorstellst, wir haben, glaube ich, gar nicht drüber gesprochen, ab wie vielen Jahren ist es? 8 bis 99 steht bei mir hier drauf, auf der 2003er Edition. Wenn du dir vorstellst, dass du das mal mit Kindern spielst, die wirklich gerade mal 8 Jahre alt sind oder so, bietet sich ja an, weil du musst nicht groß lesen, du musst nicht groß was erklären, das Spiel macht das ja alles. Dann kann es ja durchaus sein, dass so ein Kind in so einer naiven, kindlichen Weltsicht halt einfach mal sagt, ja, natürlich versuche ich Freundschaft zu schließen mit dem Drachen. Ich habe doch gerade hier Drachenzähmen leicht gemacht gesehen oder so. Ich probiere das halt mal aus. Und das Spiel belohnt das, ne, und sagt so, natürlich kannst du mit dem Drachen Freundschaft schließen, wenn du Glück hast. Ne, dass sowas drin ist und das nicht pauschal dich vor irgendwelche vollendeten Tatsachen setzt. Du hast immer so die Möglichkeit, dich mal auszuprobieren und auch mal Dinge zu entscheiden, auf die du überhaupt nicht intuitiv kommst, die ganz neu sind.
Das stimmt, das stimmt.
Na, und mir gefällt, dass es diese Tipps hinten in der Anleitung gibt, ne, für den Fall, dass man wirklich irgendwie, so wie wir jetzt, einfach mal gucken will, was ist denn so das Maximum? Ne, was kann man denn noch da rausholen? Und das Spiel selber stimmt uns übrigens auch zu, denn, ich zitiere mal die Anleitung, versuchen Sie, das Spiel zu erleben. Verhalten Sie sich wie ein Ritter und genießen Sie die Abenteuer mit all Ihren Wagnissen und Überraschungen. Ne, also das Spiel legt wirklich ganz bewusst Wert drauf, auszuprobieren und zu erkunden. Und das ist ja das, was wir beide eben auch besonders daran lieben. Generell bei Brettspielen, nicht nur bei King Arthur. Ne? Learning by doing.
Definitiv. Was ich auch noch mal kurz einmal einwerfen möchte, das ist mir nämlich tatsächlich gerade noch wieder eingeschossen, dass mir das bei der Recherche als unglaublich positiv aufgefallen ist, auch für die Zeit wieder. Wir haben auf der letzten Seite, auf der Rückseite der Spieleanleitung, haben wir auch hier wieder das Spiel im Überblick. Also wir haben eine Kurzfassung der Spielziele, wir haben, was muss aufgebaut werden, was kriegt jeder am Anfang, was machen die Symbole auf der Karte. Das haben wir nochmal als Kurzübersicht wieder hinten auf der Anleitung drauf. Und das, finde ich, ist auch wieder echt ein kleiner Pluspunkt für die Zeit, ne? Weil
ja,
klar, das ist immer noch ein ganz schönes Brett an Knöpfen, die man da hat im Zweifel, ne? Haha, Wortwitz, Brett.
Ein Keyboard. Ja, stimmt, du hast recht. Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf, aber ja, genau richtig. Wenn man jetzt nicht gerade vor 20 Jahren das letzte Mal gespielt hatte, so wie ich, sondern das vielleicht erst ein paar Wochen her ist, ist das ein schöner Schnelleinstieg, ne, dass man nicht nochmal die ganze Anleitung sich durchlesen muss. Ja, genau, das war's bei meinen Tops. Und einen Flop habe ich aber tatsächlich auch, wobei, ne, wir geben ja in letzter Zeit immer nur noch so Flöppchen und gar keine richtig harten Flops mehr raus. Aber weil es einfach so auch sich ein bisschen beißt mit dem Top der Kreativität, dass du halt auch schnell so ein Ungerechtigkeitsempfinden haben kannst. Na, ich hatte ja gerade, wir hatten ja gerade darüber gesprochen, woran das liegen kann, dass man sich als letzter Spieler oder letzte Spielerin so ein bisschen gemobbt fühlt. Aber das ändert nichts daran, dass es nun mal so ist. Na? Also wenn dir wirklich, aus welchen Gründen auch immer, dann immer so das Spiel entgegenschlägt, weil das schon wieder nicht klappt, weil du schon wieder verprügelt worden bist, weil du auch als letztes mit dem Drachen da versuchst, Freundschaft zu schließen und dann verschleppt wirst. Und solche Sachen. Das ist natürlich für alle anderen witzig, aber es hat Potenzial zu frusten. Ne? Also das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Du hattest eben schon angesprochen, so eine Gummibandmechanik wäre schön. Ich hätte mir gut sowas vorstellen können, wie dass du die Kampfschwierigkeit, also die Anforderungen, wenn du zum Beispiel einem Ritter begegnest, dass die irgendwie ein bisschen an deinen tatsächlichen Siegpunktestand gekoppelt ist. Wenn du so das Nachfeld bildest mit deinen, was weiß ich, 15 Ruhmespunkten oder so, während die anderen schon bei 35 oder so rumlaufen, dass du dann nicht unbedingt dem Drachen begegnest, sondern vielleicht am Turnierplatz eher von so einem Dulli-Ritter herausgefordert wirst. Wobei, auch da muss man sagen, ne, ich weiß nicht, ob es nicht so ist. Wir haben jetzt bisher immer nur so subjektive Erfahrungen gehabt. Und deswegen, ich hätte wirklich gerne mal so ein Skript von diesem Spiel, um mal nachzuvollziehen. Vielleicht ist das ja so gekoppelt und es ist uns bisher nur nicht so aufgefallen. Kann ja auch sein. Das sind ja alles.
Das kann natürlich durchaus sein, wie du schon sagtest. Der subjektive Eindruck überwiegt da natürlich an einigen Stellen. Ne?
Ja, aber ich finde dadurch, dass du jetzt diese Erfahrung schon mal hattest, Und Isa gestern eben auch, da ist schon was dran. Also es ist wirklich so, dass eine Person am Tisch, wenn man einmal hinten zu weit zurückgefallen ist, dann immer wieder einen auf den Deckel kriegt.
Ich würde sagen, leicht im Arschtritt Nirvana landet.
Tja, es gibt den King, den König von England, und dann muss es halt auch irgendwo so den
Hofnarren
geben. Genau, den allerletzten geben. Wer wird der neue Hofnarr von England? Ja.
Das wäre doch auch mal ein lustiges Spiel.
Ja, wäre auch gut. Siegbedingung, verliere bei King Arthur. Ja, das wäre es aber auch meinerseits von den Tops und Flops. Max, jetzt bin ich mega gespannt, weil, ne, wie gesagt, seit wir mit diesem Podcast angefangen haben, mit diesem Projekt, freue ich mich auf King Arthur, weil ich mir auch gedacht habe, boah, da werden wir meilenweit auseinander liegen nach unserem ersten Spiel zusammen. Aber jetzt so langsam kommt bei mir durch, dass es, wenn nicht dein Lieblingsspiel, dann doch nicht dein Least Favorite irgendwie wird, wie ich befürchtet hatte. Wie viele Punkte gibst du denn King Arthur?
Ja, also ich muss sagen, tatsächlich nach der zweiten Partie jetzt, nachdem ich dem Ganzen nochmal eine Chance gegeben habe, ich bin ja immer durchaus ein Freund davon, ich habe ja auch vorgeschlagen, dass du es mitbringst und dass wir es spielen, weil ich einfach nochmal einen zweiten Eindruck haben wollte. Auch bei Swindler habe ich mich ja mehrfach in mein Schicksal ergeben, das zu spielen. Und der Zweiteindruck jetzt, wenn man auch so ein bisschen versteht, was da abgeht und auch mit diesen Zusatzmechaniken mit, ich kann Vorräte ausgeben für einen Extrazug, ich kann drei Schilde ausgeben, um irgendwo hinzureisen. Ne? Durch diese Zusatzmechaniken ist es für mich tatsächlich ein besseres Spiel geworden, einfach weil mehr Möglichkeiten da waren. Gut, wir haben auch ein bisschen Arschtritte bekommen alle. Ne? Wie gesagt, es ist der subjektive Eindruck, dass Isa da am meisten gelitten hat von uns. Aber alles in allem so betrachtet, mit unseren Flops dazu, würde ich dem Spiel eine solide 7,5 geben tatsächlich.
Uiuiui.
Also tatsächlich relativ hoch angesiedelt, einfach weil ich ein großer Fan von Pen and Paper und allem bin, wo du dich so ein bisschen immersiv reinschmeißen kannst. Ich meine, ne, bin ja immer nur mal der Forever DM. und deswegen, wie gesagt, 7,5 ist für mich dann ein solides Ergebnis. Für die kleinen Mankos dazu und unter der Betrachtung, aus welcher Zeit das ganze Spiel kommt und ne, mit was für einem Umfang das Spiel diesen geilen, immersiven Effekt erzeugt. Das finde ich noch viel besser.
Kann ich gut nachvollziehen. Wunderbar.
Was sagst du denn? Was ist deine?
Meine Bewertung fällt ein bisschen höher aus. Ich vergebe nämlich 9 von 10 mürrischen Merlins für King Arthur. Bei mir ist die Sachlage noch ein ganz klein bisschen anders, weil bei mir noch so ein Nostalgiebonus dazu kommt. Gerade schon gesagt, ich war 13, als ich das Spiel bekommen habe. Und es ist auch ein Riesenglück, dass das jetzt gerade hier vor mir liegt, in einem Top-Zustand. Und auch die Verpackung sieht noch super aus mit strahlenden, schönen Farben. Also es hat sich richtig gut gehalten. Also dieser Nostalgiefaktor ist da. Ich habe jedes Mal Spaß, egal wie häufig ich das gespielt habe. Also gut, ich muss es jetzt heute, nachdem wir gestern eine Runde gemacht haben, nicht direkt nochmal spielen, aber ich könnte. Ich würde mich nicht langweilen, das weiß ich. Und ich finde halt, dass auch wenn man jetzt, also unabhängig davon, wie man das Spiel von der Story findet, von den Mechaniken, ich finde, man kann einfach dem Spiel diesen beeindruckenden Umfang eben nicht absprechen. Man kommt nicht drum rum, einzugestehen, dass das ein Mini-Pen-and-Paper-System ist, aus dem Jahr 2003, was vollkommen automatisch abläuft, wo du nur deine Eingabe machen musst und was dir dann ein tolles Erlebnis bietet. Und das ist technisch, finde ich, beeindruckend gemacht. Es ist mit viel Liebe produziert. Und ich glaube, selbst wenn ich vollkommen unzufrieden mit meinem Spieldurchlauf gewesen wäre, weil ich verkackt habe, weil mir der Stil nicht gefällt oder sowas, für die Umsetzung alleine hätte ich dem, glaube ich, mindestens schon 3 Punkte aufwärts gegeben. Also die Machart des Spiels selber bewahrt es schon davor, so ein richtiger Flop zu werden. Ja, deswegen mit der Nostalgie und dem ganzen Spaß, den ich habe, komme ich auf diese 9 von 10. Bin einfach ein großer King Arthur-Fan. Und ich freue mich auch sehr, dass du auch noch da ein bisschen versöhnlicher gestimmt wurdest und musst dir auch sehr hoch anrechnen, auch so im Hinblick auf Swindler, dass du da immer offen bleibst und nicht irgendwie blockst, sondern dich auch noch mal bereit erklärt hast, eine Runde zu spielen. Finde ich sehr, sehr schön, Max.
Ja, also
Kompliment.
Da nehme ich das Kompliment dankend an und sage dazu nur ganz klar, Spielen ist für mich immer noch, wie für uns alle, glaube ich, hier eine Gemeinschaftsaktivität. Und wenn alle Bock auf Swindler haben, dann setze ich mich halt mit euch auch nochmal hin und spiele eine Runde Swindler. Ich muss es jetzt nur nicht vielleicht 12 Stunden an einem ganzen Tag spielen, weil alle Swindler total geil finden. Da fände ich dann halt die Rücksichtnahme auf mich, der Swindler total kacke findet, schon ganz okay. Wenn die Leute sagen, hey, würdest du eine Runde Swindler mitspielen? Ja, 1 bis 2 Runden Swindler spiele ich mit, aber danach holen wir bitte auch wieder was anderes auf den Tisch. Ne? Also, ich bräuchte jetzt keinen ganzen Spieletag mit Swindler. dementsprechend bin ich immer wieder bereit, auch so meinen Nemesis-Spielen nochmal wieder ein, zwei Chancen zu geben, aber dann halt auch, dann war es das auch.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist trotz allem nicht selbstverständlich. Also hat mir sehr großen Spaß gemacht.
Freut mich. Ja, wie gesagt, dieser Durchlauf King Arthur hat mir auch Lust auf mehr gemacht und vielleicht fügen wir irgendwann demnächst nochmal das Kartenspiel unserer Sammlung hinzu. Hoffe ich doch.
Ich hoffe, auch wenn es anders funktionieren wird, dass das auch noch diesen schadenfrohen Effekt hat, dass die sich diesen Spirit bewahrt haben.
Wir werden es rausfinden, Jascha. Wir werden es rausfinden. Du hast ja dieses Jahr auch nochmal Geburtstag, habe ich gehört.
Ja.
Also dein Leben geht ja weiter, wie man so schön sagt. Auch die Jahre werden mehr.
Ich verwese
vielleicht
mehr.
Kann man da ja was machen. Genau. Der Körper baut ab.
Das muss gefeiert werden.
Auf, das ist doch gut.
Ja, stimmt, man muss kompensieren.
So ist es.
Sehr schön.
Je krummer der Rücken, desto größer das Spielregal.
Genau, das ist doch mal eine Devise. Ja, ich glaube, dann haben wir hier King Arthur ganz umfassend, also sehr umfassend und erschöpfend behandelt. Ihr da draußen könnt euch auf neue Retro-Folgen freuen, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Dank der, ich hätte fast gesagt, der netten Spenderin, aber Spenderin stimmt natürlich nicht, wir leihen ja nur aus. Aber trotzdem an der Stelle.
Unterstützerin, würde ich sagen.
Genau, für die Unterstützung an der Stelle nochmal ganz vielen Dank. Und ja, ich bin gespannt. Vielleicht, also ich glaube, unsere nächste Folge wird noch keine neue Retro, aber ne, die Folge 2 wird da nicht lange auf sich warten lassen. Ja, wollen wir schon mal anteasern, was es in der nächsten Folge gibt, Max?
Ja, wir können ja schon mal so einen ganz kleinen Wurf wieder in die richtige Richtung machen. Denn in der nächsten Folge, da wird es klein. Relativ klein. Und so viel würde ich jetzt einfach schon mal belassen. Wir bleiben aber in der Thematik mit Burgen und Rittern und so weiter. Wir senken nur den Maßstab ein wenig.
Ich musste mir anzügliche Kommentare verkneifen, gerade bei deinem Teaser.
Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Die anzüglichen Kommentare beim Teaser könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Ich habe einen anzüglichen Humor und bin da auch durchaus bereit, drüber zu lachen.
Sehr gut.
Aber Thema Kommentare ist ja schon mal ein ganz wichtiges Thema. Wo könnt ihr uns eigentlich erreichen? Ist das viel, viel wichtigere, finde ich.
Genau.
Damit wir auch weiterhin cooles Feedback von euch bekommen. Da nochmal, wie gesagt, dickes Dankeschön. Und ja, dann würde ich mal sagen, Instagram kennt ihr alle. Habt ihr wahrscheinlich auch viel, nicht alle, aber viele wahrscheinlich.
Wehe, wenn nicht.
Da könnt ihr uns unter boardgamebravery.podcast finden. Das schicke Ad muss natürlich immer davor, weil wir sind ja bei Instagram. Na, da könnt ihr uns auch bei coolen Sachen verlinken, wenn ihr irgendwas selber spielt oder Ideen habt oder Vorschläge habt. So, hey Leute, spielt doch das mal. Schreibt uns eine Nachricht, kommentiert das Ganze, verlinkt uns irgendwo, erzählt euren Freunden von uns. Da sind wir ganz offen und flexibel und bereit für fast alle Schandtaten.
Ihr könnt uns gerne auch in dem Podcatcher eurer Wahl bewerten und folgen vor allen Dingen auch. Ich habe hier bei uns in den Analytics gesehen, ich kann jetzt auch unsere Followerzahl mir anzeigen lassen und das freut mich natürlich.
Fühlt ihr fast, dass das nur auf Spotify gemünzt sein wird, weil es immer noch Anchor ist, den wir da benutzen.
Ja, das stimmt natürlich, aber dann kann man für sich selber noch davon ausgehen, dass das dass die Dunkelziffer höher ist. Aber auch das ist eine schöne Möglichkeit, wie wir ein bisschen Reichweite aufbauen können und ist ja auch ein schönes Erfolgserlebnis zu hören, dass es da Leute gibt, die sich das echt antun, was wir hier machen. Ist ja immer noch amazing.
Und wir auch eine sehr, sehr treue Fanbase, HörerInnenbase, wie auch immer wir es nennen wollen, haben.
Ja.
Weil wenn ich mir so angucke, wie schnell unsere Folgen nach den Releases immer hoch scheppern und jetzt gerade auch durch meine Schulterverletzung, wie dann da das Feedback war, dass schade keine Folge kam und gute Besserungswünsche, da auch nochmal danke an alle da draußen, die mir gute Besserung gewünscht haben. Die Schulter geht bergauf, es ist nichts Dolles kaputt, es muss nicht operiert werden. Es ist jetzt nur der ganz normale Reha-Wahnsinn zum Thema, weil was bei so einer Schulterverletzung alles kaputt gehen kann, man ist immer wieder überrascht.
Das stimmt, das wollte ich ganz am Anfang der Folge ursprünglich nochmal angesprochen haben, ne? Weil wer uns in den sozialen Medien nicht folgt, hat sich vielleicht schon gefragt, wo denn die nächste Folge geblieben ist und die kommt jetzt halt ein bisschen später, weil der gute Max der Meinung war, er muss auf der Arbeit mal einen kleinen Stunt hinlegen, so zur Unterhaltung aller. Aber schön zu hören, dass es bergauf geht.
Ja, definitiv, definitiv. Und wenn ihr uns dann noch Schultertrainingstipps oder mir gute Besserungswünsche geben wollt oder uns vielleicht coole Spielempfehlungen oder sowas schicken wollt, dann nutzt auch gerne unsere E-Mail-Adresse, nämlich boardgamebravery@outlook.de. Da wird auch immer fleißig gelesen und doch finde ich auch sehr schnell geantwortet. Bin ich so ein bisschen stolz drauf, möchte ich jetzt mal so sagen.
Ja.
Und wir antworten auf alle Nachrichten, die ihr uns schickt und sind, wie gesagt, für alle Schandtaten bereit und freuen uns, dass ihr uns hört und auch in der nächsten Folge hoffentlich wieder reinschaltet, wenn es heißt Board Game Bravery spielt irgendwas Cooles.
So sieht's aus. Ich sage, gehabt euch wohl.
Viel Spaß auf eurer Aventüre und denkt dran, verhaltet euch ritterlich, sonst verhaut euch der Ritter.
Oder das Burgjungfräulein.
Das könnte mehr wehtun. Bis dahin und tschüss.
Tschüss.
Wie?
Ich habe Angst vor mir.
Oh, das ist jetzt natürlich auch in der Aufnahme drin. Hier schön einmal.
Du kannst passieren.
Noch hier schlägt sich keiner vorbei, du feiges Stück.
Zu helfen, Herr Bonnetta. Ich werde verfolgt. Bitte gib mir drei Schilde.
Wie das einfach mal ein Kerl eingesprochen
hat. Was soll wer sein?
Ich Jungfrau. Zwei.
Das ist natürlich sehr ehrlich. Ich versuche nur mit dir zu handeln. Ach komm, du brauchst doch keine drei Schilde. Mach mal zwei.
Du hast kein Herz.
Aber ich hab nur genau zwei.
Genau wie bei mir damals.
Hey, ich komme hin. Ich will eigentlich zu mir. Das ist Transitus
Magicus. Transitus Magicus.